Moin zusammen.
Road to NordCon Teil 2.
Hallo von hier hinten.
Wir nehmen gerade im Auto auf und befinden uns auf dem Weg zur NordCon.
Genau, auf der A7, Höhe Fisselhövede.
Wir sind hier quasi in guter alter Tradition vertreten. Eigentlich ist es beim dritten Mal eine Tradition, wir greifen mal ein bisschen vor. Vor zwei Jahren haben wir das so gemacht, wir fanden das sehr cool. Ich kann den Blinker hier nicht ausschalten, ein paar Fahrgeräusche. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was zaubern können, beziehungsweise der liebe Michel.
Ja.
Ein bisschen was rausfiltern. Also,
ich versuch's.
Kleine Story für manche Nebengeräusche, die jetzt vielleicht zu hören wären.
Genau. Wir haben immerhin keine quietschenden Mineralwasserflaschen im Auto.
Genau.
Das ist schon mal ein riesiger Vorteil. Die, habe ich gehört, sind bei Audioaufnahmen im Auto eher suboptimal.
Genau. Grüße gehen als System Manners.
Vielleicht sehen wir ja gleich ein paar von denen.
Doch, mit Sicherheit.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Wir wollen aber trotzdem das Grundformat der Serie und unserer Podcast-Serie gar nicht so sehr ändern. Wollen wir doch mal mit nicht pilzigen Dingen anfangen, weil ich habe gehört, die sind nicht überall so. Tini.
Ja, also, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, und zwar von dem guten Michael Peinkofer geschrieben. Erschienen im Piper Verlag, oder ja, Piper Verlag. Und es heißt Die Rückkehr der Orks. Da ich ja letzte Zeit nicht viel lese, habe ich es eher gehört. Heißt also, gelesen wurde das Ganze von Johannes Steck. Das ist eigentlich ein Klassiker, ne? Also vom Dürren gelesen. Ne?
Mhm.
Was hat denn der noch so gemacht?
Ich
glaube, Harry Potter hat er gelesen.
Echt? Durchgelesen. Du hast viel
zu erzählen gehabt. Harry Potter? Ja. Ich bin der Meinung, das war Harry Potter, der was er gelesen hat. Naja, auf jeden Fall. So. Worum geht es da ganz, ganz? Also, wie so schon der Titel sagt, es handelt hauptsächlich um Orks. Das heißt also, in der Pole Position sind zwei Orkbrüder namens Balbok und Rama. Und es ist eigentlich relativ einfach. Also, die haben eine Schlacht verloren. Bei dieser Schlacht ging leider auch der Kopf ihres, sag ich mal, Anführers, also nicht der Anführer von der kompletten Horde, sondern halt der Anführer von der Schlachtanführer, sag ich jetzt einfach so, ging verloren. Und es ist so Gebrauch bei den Orks, dass der zurückkommen muss, damit der in den großen Husa-Ruhl eingehen kann. Ich weiß leider nicht mehr, wie das
okay.
heißt. Die haben da einen speziellen Namen, die Orks.
Also quasi das Paradies. So.
Ja, also Paradies würde ich ehrlich sagen. Ich würde eher sagen, die haben da so einen Hauptdämon, den sie da irgendwie anbeten. Und da kommen dann alle hin, so nach dem Motto, ne?
So. Ja.
Und jetzt ist es so, die wurden quasi jetzt auf Mission geschickt, um diesen Kopf wieder zurück zu erlangen. So, jetzt ist es so, dass die beiden sehr ungleich sind. Also der eine ist eher ein bisschen derjenige, der Muskelkopf hat, obwohl er eher groß und schlank ist. Und der andere ist eher der ein bisschen nachdenkt. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass sein anderer Bruder, der große Schlanke, auch nicht dumm ist. So, wenn man das so auf ein gewisses Ork-Level nimmt. Also,
ja.
So. Naja, und letztendlich gehen die los. Dann passieren natürlich Dinge. Sie werden gefangen. Sie werden erpresst. Und sie gelangen langsam, aber sicher irgendwo zu einem Ort, wo sie eine Karte klauen sollen.
Mhm.
Und diese Karte ist leider eine Person, denn diese Karte existiert in dem Kopf dieser Person. Diese Person ist eine Elfe.
Ah, ja, sehr schön.
Das heißt, auf diesem ganzen Reiseweg dahin treffen natürlich diese Orks, die ja von den Bösartigen abstammen und die ja von Menschen und Zwerge und Elfen natürlich gehasst werden, auch sämtliche Probleme.
Mhm.
Weil eigentlich wollen sie nur diesen Kopf von ihren Anführern zurückhaben und wieder nach Hause kommen. Das ist so deren Grund. Triebkraft
zeigen.
Ja. Naja. Letztendlich gibt es noch mehrere Teile davon. Das ist ja nur der erste Teil. Es gibt, glaube ich, acht Teile.
Okay.
Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß nicht,
ob
kein Kumpel irgendwann sagt, so schreibt noch mehr. Auf jeden Fall ist so das erste Band ist so, man hat ein Ende, wo etwas passiert mit einem ehemaligen Bösewicht.
Mhm.
Und der quasi so ein bisschen, oder das quasi so ein bisschen die ganze Welt erschüttert. Und dann ist natürlich die Frage, was jetzt passiert mit diesen Orks.
Okay.
Ja.
Was sind denn das, also wenn wir jetzt von Orks sprechen, gibt es ja unglaublich viele verschiedene Darstellungen in den verschiedenen Medien. Was ist denn das Besondere der Orks in der Rückkehr der Orks?
Das Besondere, ich würde sagen, es ist alles sehr klischeehaft.
Okay.
Das also, ist jetzt auch sehr allgemein.
Nicht, genau. Es ist nicht, ja, es ist leider nicht so, dass ich sagen würde, es hebt sie jetzt raus, weil sie jetzt in die Hinsicht oder in der Hinsicht besonders beschrieben werden. Das ganze Buch ist eher, arbeitet viel mit Klischees.
Mhm.
Also Klischees bezüglich Elfen, Klischees bezüglich Menschen, Zwergen und
halt
Orks. Man kann, glaube ich, einfach nur sagen, es ist in der Hinsicht abwechslungsreich, weil die halt mal in der Hauptrolle sind.
Okay.
Weil so deren Leben als normal dargestellt wird.
Ja.
Wie sie so leben, was sie so essen, wie sie so handeln und wie sie so denken.
Wie leben sie denn?
Also, naja, ich meine, in ihrer großen Gruppe leben die natürlich so in Erdhöhlen, die
ganz
vermodert riechen, die auch ein bisschen gammelig riechen. Und für die ist das halt voll in Ordnung. Für die riecht das halt gut.
Also es ist quasi eher so Richtung Tolkien-Orks.
Ich wollte gerade sagen, Herr der Ringe-Orks,
ja. Ja.
Ja. Ja, ich sag ja, ne, deswegen auch so diese Einleitung mit, ne, so die Warhammer 40k Orks, das sind halt Pilze, die funktionieren ja ganz anders. Deswegen. Also sind das eher so Tolkien-mäßige Orks?
Ja, dann würde ich sagen, es sind eher so Tolkien-mäßige.
Brutale Kultur,
ja.
Recht des Stärkeren.
Ja.
Okay. Ja, ja, cool. Und du hast jetzt den ersten Teil gelesen oder gehört?
Ich habe den ersten Teil gelesen,
ja.
Beziehungsweise gehört, vorlesen lassen, genau, von dem guten Herrn Steck.
Ja.
Und. Ja, wie schon gesagt, ich fand es halt sehr, sehr klischeehaft. Darauf muss man sich so ein bisschen einlassen.
Mhm.
Fandest du das zu viel?
Ich fand es an einigen Stellen tatsächlich zu viel.
Ja.
An einigen Stellen gab es echt, so dachte ich nur so, oh mein Gott, das ist halt olle Kamellen, hätte man vielleicht auch ein bisschen noch anders gestalten können. Also ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft von diesem Buch, so dass so ein bisschen mehr, naja, das Leben der Orks dargestellt wird, die Orks in der größeren Gruppe, wie sie vielleicht auch irgendwie, wie sie einem Krieg zum Beispiel begegnen oder irgendwie sowas.
Mhm.
Also ob sie wirklich so brutal blutrünstig sind, wie man ja, wie sie in anderen Büchern dargestellt sind.
Ja.
Oder ob dahinter vielleicht auch irgendwie, naja, ob sie vielleicht auch irgendwie einen Anführer haben, der halt voll smart ist und der die Fäden zieht und da mehrere oder so. Irgendwie habe ich mir so ein bisschen mehr Hintergrund von den Orks generell.
Ja,
erhofft.
Mehr Lore.
Ja, genau, mehr Lore. Jetzt ist halt der Fokus wirklich auf diese zwei Brüder. Da ist natürlich eher so die Bruderdynamik dabei, ne? Die sich dann halt gegenseitig irgendwie helfen, damit sie halt überleben. So
ja.
Im Großen und Ganzen. Damit sie da heil rauskommen. Denn die geraten halt schon so in die ein oder andere schwierige Situation, wo man echt denkt, so, oh je, was jetzt? Aber sie kommen natürlich irgendwie eben dann raus, gibt es dann halt sonst geht es ja nicht.
Ja. Ich muss da gerade dran denken, weil das Buch ist ja schon ein paar Tage alt.
Ja.
Und es begann gefühlt alles mit die Zwerge von Heiz.
Ja. Mhm.
Dann kamen die Elfen oder die verschiedenen Elfen-Varianten von Bernhard Hennen. Und auf diesen Zug in Anführungsstrichen sprang dann halt noch ein paar mehr mit drauf. Ne?
Ja.
Gab dann noch so die Barbaren, die Trolle, die Orks und so weiter und so fort.
Diese ganzen Spezies-Romane
quasi. Die sind alle auf den Zug mit drauf gesprungen, haben auch alle ein ähnliches Cover-Design gekriegt. Ja? Und so du als Verbraucher könntest, und das war halt auch so bei vielen, die haben damit halt irgendwie ein Multiversum oder ein gemeinsames Universum so ein bisschen mit verbunden.
Ja.
Ja. War halt nicht so, ne? Also es war halt ein bisschen Trittbrettfahrerei. Das nur am Rande erwähnt. Aber es hört sich für mich so ein bisschen an, als ob es ein bisschen dünn wäre, oder?
Ja,
genau,
das ist so, dass ich kann es nicht wirklich greifen, aber mir fehlt halt etwas.
Ja.
So. Ja.
Na, vielleicht ist es tatsächlich die Lore so ein bisschen dahinter, aber weil es halt auch nur so eine klassische Geschichte ist.
Ja,
also ich habe halt einige von eben erwähnten gelesen und habe halt dasselbe Gefühl gehabt wie du jetzt auch.
Ja.
Also ich fand es ein bisschen dünn. Also wenn man das so wie so ein, ja, du hast es gelesen und dachtest dir so, da fehlt noch Salz in der Suppe.
Ja? Ja, ja, da fehlt irgendwas, ne?
Genau. Also, das hat mich gut unterhalten. So.
Ja. Ist auch was wert.
Ja, genau, so. Und jetzt ist halt die Frage, wie jetzt die nächsten Bücher sind, ne? Ob die ein bisschen mehr preisgeben oder ob es dann einfach nur wieder um die beiden Orks geht, ja, die dann halt auf die nächste Mission gehen. Weil da wurde halt in dem ersten Buch so viel erzählt von dem Anudarthmal, Bösewichten und also und die Elfen und warum sie gehen und wer sie so sind und auch von den Zwergen. Und ich dachte mir so,
ja,
boah, das kannst du alles irgendwie noch irgendwie ausbauen und da noch mehr Geschichte hinterpacken. Ist nicht so, dass da jetzt keine Geschichte hinter ist, ne? Du kannst es halt auch alles so schön, ja, in die Tiefe, ja, ziehen.
Ja, aber immerhin, also das kann man ja so postulieren, hat es dich unterhalten.
Ja, definitiv. Ja.
Würdest du es empfehlen?
Wenn man jetzt nicht so eine richtig tiefe, gründige Fantasy-Fan ist, dann ja. Wenn du aber richtig tief, gründige Fantasy magst, dann würde ich sagen, boah nee, das ist recht schön.
Ist das vielleicht ein guter Einstieg?
Ja, doch, das könnte man schon sagen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach mal, um sich so vielleicht reinzudenken,
ja,
in so Strukturen, wie die Orks leben und sowas. Ja. Vielleicht das so, ja?
Ja, das könnte man machen.
Als Behelfsmittel.
Okay.
Genau. Also man muss halt schon sagen, es ist halt schon alles so ein bisschen grauer.
Mhm.
Und vielleicht auch ein bisschen düsterer, man weiß nicht, vielleicht wird es auch in den nächsten Bänden düsterer, weil es ja mehr,
ja,
ist.
Ja.
Dunkelheit kommt bestimmt.
Dunkelheit, Dark Cloud Friend. Dann nehme ich mal die tödliche Überleitung des Todes und gehe zu meinem Thema über. Ich dachte am Anfang echt, das kommt nie raus und es ist ein Scherz.
Ja.
Nicolas Cage als Spider-Man.
Es ist so großartig, oder?
Es ist sowas von großartig. Ja.
Ja.
Spider-Man Noir, eine Amazon Prime-Serie, voll veröffentlicht, die erste Staffel, zweite Staffel, ist wohl schon bestätigt. Ich habe es jetzt offiziell nicht gefunden, habe es aber halt, also offiziell von Seiten Amazon. Ich habe jetzt halt mehrfach irgendwo von irgendwelchen Schreibern, YouTubern halt eben gelesen, dass es halt bestätigt ist.
Ah, cool.
Ich würde mich freuen.
Das heißt, das ist jetzt kein wöchentliches Gehäcksel?
Nein, das ist kein wöchentliches Gehäcksel, das wurde voll veröffentlicht. Ihr
könnt euch
mal angucken. Eine Besonderheit vorweg, ihr könnt euch entscheiden, wollt ihr die koloriert sehen oder in Schwarz-Weiß? Darüber spalten sich so ein bisschen die Geister, weil dieses Spider-Noir spielt natürlich mit Schatten, Düsternis und so ein bisschen. Ich habe es mir in Farbe angeguckt, ich fand es in Farbe gut.
Ja.
Jetzt nicht den Vergleich. Vielleicht gucke ich mir die letzten paar Folgen nochmal irgendwie auf Schwarz-Weiß an, um den Vergleich zu haben.
Mhm.
Da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber allein die Option zu haben, finde ich schon mal mega.
Ja. Ja. Ich finde es geil, dass es halt in beiden Varianten verfügbar ist.
Ja, natürlich.
Ja.
Genau. Ansonsten. Nicolas Cage spielt Ben Reilly, ein Privatdetektiv, ehemaligen Soldaten. Es spielt halt mit Krieg. Ne?
Es spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Richtig. Es ist im Spider-Multiversum. Es spielt also nicht auf unserer Erde-Welt, sondern in dem Spider-Multiversum.
Ja.
Ne?
Ja.
Als Gegenspieler haben wir im Grunde genommen Brandon Gleeson als Silvermane, der große Bösewicht. Ja? Es spielt so ein bisschen, also das Hauptwürzmittel ist halt dieses Noir, ne? Also jemand, der zum Beispiel so Dick Tracy oder sowas oder diese alten Filme mag, wo so ein bisschen romantisiert wird, der Privatdetektiv, der wird da erstmal definitiv abgeholt, weil für dieses Klischee ist, glaube ich, Cage geboren worden. Also er bringt das auch mit seinem Sarkasmus rüber. Der kriegt teilweise so hart auf die Fresse und bringt dann auch irgendwie so einen dummen Spruch rüber. Ja, und sagt dann auch irgendwie sowas wie, ja, ich bin halt ein Feigling. Also er spielt keine Heldenrolle. Und er ist nicht die nette Spinne aus der Nachbarschaft.
Ja.
Es wird geraucht, ja. Es wird getrunken, es wird
gebohrt.
Ja.
Er taucht ja, also der Charakter taucht ja auch schon in dem Spider-Verse-Film auf.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und er ist auch quasi nicht die Spinne. Er war mal die Spinne quasi. Ja.
Okay.
Und ja, ist dann halt eben nicht mehr die Spinne gewesen, weil er quasi den Heldenhut an den Nagel gehangen hat, weil er sich gesagt hat, ich gebe auf, bringt dir nichts mehr.
Mhm.
Ja.
Quasi der desillusionierte.
Ja,
ja.
Er hat quasi den Kopf in den Sand gesteckt,
ja.
Und nee, bringt nichts, komm ich nicht gegen an.
Ja.
Und das Ganze nimmt halt eben dann Fahrt auf, weil er als Privatdetektiv dann halt eben mehr oder weniger unfreiwillig da reingerät.
Mhm.
Und dann aber aufgrund von Ehrgefühl und ich habe mein Wort gegeben, dann auch das macht, aber auch zum Selbsterhaltungstrieb. Also es ist immer so eine, ne, also es gibt dann auch Szenen, warum machen sie das?
Ja.
Ja, weil ich irgendwie überleben muss. Ja, also A, ich brauche das Geld, ich bin total abgebrannt.
Ja.
Und wenn ich das nicht mache, ja, ich nehme lieber sein Geld, als dass er mich tötet. Ja.
Mhm.
Und seine Spinnenkräfte, die kommen halt immer mal wieder so zum Einsatz. Ne?
Ah ja.
So, das ist so ein bisschen der Rahmenhandlung. Also es geht halt auch, es geht wie gesagt um die Figur des Silvermane, den großen, bösen Unterweltboss, der seine Finger in der Politik mit drin stecken hat. Wir spielen mit der Prohibition, die aktiv ist.
Ah, ja.
Silvermane versorgt damit die ganze Stadt so gut mit Alkohol, dass sie quasi nicht existent ist.
Ja. Sehr gut.
Und natürlich sind die Politiker da drin, weil sie von Geld kommen für die Wahlen.
Ja.
Ja. Er steuert die Polizei. Also es ist ganz
viel, ja.
auch mit Moral und allem Spielerei. Und ich mag die Entwicklung von Riley, von dem Spider-Man. Und auch die Geschichte, warum er seine Special Powers hat.
Ah ja, ja. Okay. Ist das ein Spoiler?
Das ist ein Spoiler, darüber werde ich nicht reden.
Gut.
Weil es hat mich überrascht.
Ah ja.
Weil, sage ich, ich werde da gleich einen Mini-Teaser zu machen.
Ja. Ja.
Es sei noch erwähnt, dass ein paar Figuren, Gegenspieler aus dem Spider-Universe natürlich da auch ihren Auftritt haben.
Ja. Sehr schön.
Wie zum Beispiel Lizardman oder so. Ja.
Ah.
Aber halt auch wieder in dieser Spider-Noir-Optik. Ne? Also er
ja,
ist
geil.
Keine große wandelnde Eidechse oder sowas. Ne?
Ja.
Der entwickelt sich da halt. Ne? Also es gibt einfach Leute, die Special Powers entwickeln.
Ja.
Man erfährt aber auch, warum das so ist
und ja, wie cool.
Das passiert ist.
Ja.
Ja. Denn es ist nicht ein kosmischer Schauer, der jetzt irgendwie erschien. Ja. Und jetzt
ja.
Special Powers haben.
Ah, ja.
Es geht quasi um, ich sag mal, dunkle Wissenschaft.
Ah,
ja.
Wissenschaftliche Dinge, ja.
Wissenschaftliche Dinge, Experimente.
Okay.
Und das ist teilweise auch echt creepy.
Ja, glaube ich.
Ja? Also Empfehlung von mir.
Sehr schön.
Sehr schön.
Ja. Ja, mit der Wissenschaft führe ich es fort. Auf eine weirde, seltsame Art und Weise. Mit seltsamer Wissenschaft. Kann es euch möglich sein, wenn ihr Lust darauf habt, Katzen zu züchten und auf ein Abenteuer zu schicken?
Okay.
Ich habe euch heute ein Computerspiel mitgebracht. Das heißt Mewgenics, M-E-W. Ja, also quasi eine Mewgenics. Genau, von Edward Macmillan. Ein hervorragendes Computerspiel, das mich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr gefesselt hat. Ganz einfach, weil ich mag Katzen, das ist der erste Teil, und ich mag Spiele, in denen du taktische Kämpfe durchführst. Und Mewgenics vereint das beides.
Okay.
Also ganz, ganz kurz der Hintergrund. Du wirst eingeladen von einem verrückten Wissenschaftler, Katzen zu züchten, und du kriegst zwei Staserkatzen geschenkt, ne? Und in seinem Labor. Und der sagt dann, hey, wenn du jetzt deine Katzen auf Abenteuer schickst, dann werden die stärker und dann passieren tolle Dinge und dann kannst du die auch noch miteinander züchten. Chris und Haus. Ja, und hast erstmal, ich glaube, zwei Räume und darfst dann, oder einen Raum und darfst dann diese beiden Katzen da reinsetzen. Und genau, dann laufen die da so ein bisschen rum. Das ist eine sehr, so ein bisschen so eine comichafte Grafik mit Katzen, die so ein bisschen seltsam aussehen. Also auf so eine verdrehte Comic-Art quasi. So,
das ist ein bisschen weird.
Kennt ihr noch Day of the Tentacle?
Ja.
Ja, so ein bisschen, es geht so ein bisschen grafisch in diese Richtung. Okay. Also es hat mich, ne, das ist so das, woran es mich am meisten erinnert hat, war Day of the Tentacle.
Ist das so ein Steam Deck-Ding? Oder?
Ja, du kannst es auf dem Steam Deck spielen, das ist total kompatibel und auch sehr, sehr gut spielbar dort.
Cool.
Ich habe es ganz viel auf dem Computer gespielt, ich habe es aber auch schon auf dem Steam Deck gespielt und beides macht unglaublich viel Spaß. Genau, dann hast du die Möglichkeit, du hast Shops, du kannst dir Möbel für das Haus kaufen und du kannst dir halt Ausrüstungsgegenstände für die Katzen kaufen. Und das ist jetzt kein Spoiler, am Anfang sind deine Katzen noch halsbandlos. Das heißt, die haben besondere Fähigkeiten, die können halt Zaubersprüche sprechen, die haben passive Fähigkeiten und dann schickst du die erstmal in die Gasse. Also die Gasse ist so der erste Abenteuerort, den du erkunden kannst. Mhm. Das ist in drei Akte eingeteilt und Akt 1 fängt in der Gasse an. Mhm. Und dann schickst du irgendwann idealerweise deine beiden Katzen, Männlein und Weiblein, in die Gasse und ja, und hoffst, dass sie das überleben. Du hast nämlich Special Events, du hast Kämpfe und du hast halt auch Schätze, die du finden kannst. Und die Kämpfe sind auf einem Schachbrettfeld quasi, also ähnlich wie ein taktischer Kampf bei Dungeons & Dragons. Und je nachdem, welche Abenteuer du so bestehst, schaltest du Halsbänder frei. Und diese Halsbänder sind Klassen für deine Charaktere, für deine Katzen. So, und es sei verraten, dass wenn du eine männliche und eine weibliche Katze in einen Raum setzt und du auf den Tag beenden Knopf drückst, eine kleine Grafik für die Nacht eingebildet wird. Genau. Ne, also diese Grafiken sind teilweise sehr grafisch und sehr witzig. Also ne, die Persönlichkeiten, sagen wir es mal so, die Persönlichkeiten der Katzen fließen in diese Grafiken ein.
Cool.
Das heißt, brutalere Katzen haben auch einen etwas härteren Stil. Katzen, die sich nicht mögen, kannst du auch in einen Raum setzen, dann prügeln die sich.
Ja.
Das kann sein, dass eine Katze mit Verletzungen davon kommt.
Oh.
Die andere aber mit einem Bonus auf ein Attribut. Das ist nämlich genau das. Die Katzen haben Attribute und diese Attribute bestimmen auch, mit welcher Klasse sie besonders gut korrelieren. Das heißt, wenn sie gut im Nahkampf sind, kannst du natürlich denen die Fighter-Klasse geben.
Ja.
Wenn du wenn die gut im Fernkampf sind, passt die Hunter-Klasse sehr gut.
Mhm.
Ne? Also du kriegst am Anfang kriegst du halt den Fighter, den Tank und ich glaube den Mage kriegst du auch relativ am Anfang und den ich glaube auch den Hunter. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Das ist schon ein bisschen länger nicht mehr von vorne angefangen. Und du schaltest dir immer weitere Abenteuerorte frei. Ne? Also wenn du einmal die Gasse geschafft hast, kommen deine Katzen nach Hause und du kriegst den nächsten Abenteuerort freigeschaltet. Mhm. Und so weiter und so fort. Und ne, das Ganze, du schaltest halt quasi mit jedem Run, schaltest du halt neue Sachen frei. Und ne, das kann, also jedes Mal, wenn du einen Abenteuerort beendet hast, kriegst du einen neuen Abenteuerort und du kriegst ein neues Halsband. Du sammelst Geld und Essen für deine Katzen auf diesen Runs. Das ist wichtig, weil jede Katze verbraucht eine Einheit Essen für jede Nacht, die du weitergehst. Du kannst also auch Nächte weiterschreiten, ohne auf Abenteuer zu gehen, aber dann kann es halt sein, dass irgendwann das Essen leer ist.
Und dann krepieren die oder gehen?
Dann gehen die irgendwann drauf, genau.
Okay.
Die können auch während der Runs drauf gehen. Ich will auch nicht zu sehr spoilern, weil da auch noch andere komische Dinge passieren können.
Der Necromancer?
Ja, du kriegst tatsächlich gibt es einen Necromancer als Klasse.
Ja, geil.
Ne, das ist auch kein großer Spoiler, aber ne, also es gibt halt Klassen, die, sag ich mal, so ein bisschen grob den klassischen Klassen nachempfunden sind.
Ja.
Ne, also es gibt einen Druiden, wobei der, wenn man jetzt nach D&D gucken würde, eher so eine Mischung aus Druide und Barde ist.
Ja.
Also da hat halt so Musikmagie und kann halt Vertraute beschwören und ne, der kämpft halt nicht unbedingt selber, es sei denn, er Gestalt wandelt.
Ja.
Ja. Und der kann aber auch so Support- und Buff-Zauber wirken und sowas alles. Dann gibt es einen Kleriker, der kann heilen. Der Fighter ist gut im Schaden austeilen, der Tank ist gut im Schaden aushalten.
Ja.
Ne, der Hunter ist gut im Fernkampf. Dann gibt es den Mage, der ist so eher so ein flächendeckender Zauberer. Oder viel Schaden auf quasi Einzelziele. Oder weirde Effekte, also weirde Debuffs oder sowas. Also das, ne, ist so eine relativ umfangreich. Und dann steigern deine Katzen, also nach jedem Kampf steigt eine der Katzen eine Stufe auf.
Ja, immer?
Immer. Okay. Es sei denn, alle gehen drauf, dann ist halt der Run vorbei.
Ja, gut.
So, ne, klar. Aber Katzen können nur dann aufsteigen, wenn sie den Kampf quasi beenden, ohne gedownt, also ohne down zu sein. Also wenn eine Katze alle Hitpoints verliert, dann ist sie nicht automatisch tot, sondern es gibt sogenannte Leichenlebenspunkte. Ne? Also normale Katzen haben drei, also die Leiche hat drei Lebenspunkte. Das heißt, wenn die dreimal getroffen ist, wird die halt zerstört.
Ja. Das erinnert mich an D&D, ne?
Mhm, genau, du kannst normalerweise, wenn du einen Heilzauber dann auf eine Katze, die down ist, wirkst, dann geht der Lebenspunkte-Counter der Leiche hoch.
Ja.
Aber manche Kleriker haben so passive Fähigkeiten, dass wenn sie jemanden heilen, die dann auch wiederbeleben quasi.
Okay.
Oder können auch einen Zauber kriegen, mit dem sie wiederbeleben können.
Achso, das heißt also...
Oder der Necromancer belebt sie wieder.
Ja.
Dann ist sie, gilt sie, dann bleibt die auch im Kampf. Also sie kriegt keinen Untotmarker seltsamerweise, aber sie bleibt da.
Und danach also, auch?
Geht ja, die dann ja, die bleibt dann da, genau. Also es ist egal, wie du den wiederbelebst, die Katze bleibt dabei.
Witzig
ist, die Katzen können noch Mutationen kriegen.
Ja.
Und diese Mutationen kannst du züchten. Das heißt, du schaltest dir im Haus immer mehr Räume frei mit der Zeit und du kannst gezielt Katzen mit bestimmten Mutationen oder mit bestimmten höheren Attributen in einen Raum setzen und darauf hoffen, dass sie sich fortpflanzen.
Das hört sich total witzig an.
Es ist, genau.
Und Moment, warte, wie funktioniert, ich bin jetzt verwirrt. Das heißt, wie funktionieren die denn jetzt?
Naja, du hast zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel in meinem jetzigen Run...
Einfach so auf, weil
sie ja, oder? Ja, es gibt so Special Events, bei denen die mutieren können.
Ja.
Und es kann auch einfach sein, dass die, während die im Haus sind, über Nacht mutieren. Es gibt Einrichtungsgegenstände, die Mutationen fördern. Also du kannst dir quasi so eine Mutationslampe kaufen.
Oh Mann,
setzt den Rauch rein.
Offensichtlich.
Und du kannst aber nicht beeinflussen, welche Mutation kommt. Das kannst du nur durch Züchtung machen.
Ah.
Ich habe zum Beispiel, fast alle meine Katzen haben mittlerweile Sprungbeine. Also die haben quasi so, die haben quasi hinten so eine Art Froschbeine. Und die laufen nicht mehr, die springen.
Jetzt muss ich so an Mutantia Null denken.
Ja, das hat halt so den Vorteil, dass du bestimmte Effekte von Landschaften nicht mitnimmst. Also du hast halt dann, keine Ahnung, Wasser und Wasser verlangsamt dich und macht dich auch nass. Du hast hohes Gras verlangsamt dich auch ein bisschen, hat aber den Vorteil, wenn du da stehen bleibst, dass du Deckung hast.
Ja.
Du hast Steine rumliegen, die dir Deckung geben können oder manchmal auch Kisten. Wenn du in der Gasse bist, natürlich auch Müllsäcke oder sowas. Mhm. Müllsäcke kann man auch kaputt hauen und dann sind da Schätze drin.
Ah, okay.
Später kommt man auf den Friedhof, da muss man vorsichtig sein, ob man Grabsteine kaputt macht oder nicht.
Kann man auch buddeln.
Du kannst auch buddeln. Es gibt tatsächlich auch eine Spezialfähigkeit, mit der du dich an der einen Stelle aus und an der anderen Stelle wieder ausgraben kannst.
Cool.
Der Nekromant kann auch beschworene Skelette ausbuddeln oder Zombies oder sowas. Es gibt Gegenstände, mit denen du Beschwörungen durchführen kannst. Es gibt Statuseffekte. Also es ist relativ komplex, was die Sachen so angeht, aber das Spiel bringt dir alle diese Sachen mit der Zeit auch bei.
Ja.
Also du lernst das, du musst nicht von vornherein alle Sachen verstehen, sondern das Spiel bringt dir durch den Fortschritt die Sachen bei, wie es funktioniert.
Ja, cool.
So. Und du hast halt super weirde Effekte drin. Also du hast halt teilweise Sachen, wo du dir denkst, wer hat sich diesen kranken Scheiß ausgedacht? Ne, also nicht nur das Züchten von irgendwelchen Katzen, sondern genau. Und du kannst Katzen aus deinem Haus, ne, kannst du auch loswerden. Also musst du sogar zwischendurch.
Was?
Du kannst sie in den Müll schmeißen. Das ist schlechteste Variante. Aber wenn du tatsächlich Katzen hast, die du im Haus auf gar keinen Fall haben willst, weil die irgendwelche krassen Störungen haben oder Katzen-Aids oder sowas.
Die Kratze.
Ja, es gibt, also gibt auch tatsächlich auch dann Krankheiten, ne? Also die können auch Krankheiten entwickeln, wie Katzen-Aids oder Krätze oder irgendwie sowas. Und dann willst du die eventuell auch loswerden, weil Krankheiten auch ansteckend sein können.
Ja.
Du hast aber auch manche Störungen, die willst du haben. Also witzigerweise, ne? Das ist so eine, es gibt so ein paar Sachen, da denkst du dir, oh, das ist eigentlich scheiße, aber auch irgendwie cool. Also es gibt zum Beispiel das Savant-Syndrom. Da ist dann die Intelligenz der Katze um 12 erhöht und alle anderen Attribute gesenkt.
Oh.
Na, also du hast dann...
Das ist dann so die Katze, die dann irgendwann die Welt herrscht.
Das ist dann die Mage-Katze quasi.
Ja.
Genau. Und sowas halt. Ne? Du kannst dann halt dir deine Custom-Katzen zusammenbauen mit Mutationen und allem, was so dazugehört.
Ein Katzenbaustein.
Genau, du hast quasi einen Katzenbaukasten. Du kriegst dann, also es ist, ich will jetzt auch nicht komplett in die Tiefe gehen, spielt es ruhig, macht unglaublich viel Spaß, es ist unglaublich ansteckend. Es ist sehr Rollenspiel thematisiert. Also es ist für Rollenspieler, glaube ich, erkennt man extrem viele Dinge wieder, wo man sagen muss, das ist wirklich, wirklich, wirklich wie im Rollenspiel. Ja, man erfüllt Aufträge, also man kriegt dann zwischendurch auch mal irgendwie so spezielle Quest-Items, mit denen man dann zu bestimmten Orten gehen muss, die einem aber einen krassen Nachteil während des Runs verschaffen.
Wie ist das denn so von der Herausforderung? Ist das eher so ein Spiel, wo man dranbleiben muss oder ist das eher ein Casual?
Du kannst es durchaus halbwegs casual spielen, aber die Lernkurve ist definitiv da. Ja. Also ich habe ein paar Anläufe gebraucht, um überhaupt zu verstehen, wie ich dafür sorge, dass meine Katzen nicht ständig draufgehen.
Ah, okay.
Ne? Aber und du lernst halt, das Spiel bringt dir halt auch bei, taktisch im Kampf zu denken. Also ich sag mal so, also auch als Lernmittel für Leute, die Rollenspiele mit taktischen Elementen spielen oder die Tabletops spielen, sicherlich sehr gut, weil du lernst, sowohl die Umgebung einzusetzen, als auch Stärken und Schwächen der Charaktere und der Gegner.
Mhm.
Ne, es gibt manche Kämpfe, die sind einfach hart unfair. Also ich würde durchaus sagen, dass es bestimmte Souls-like-Elemente hat.
Ja.
Ne? Aber im Grunde genommen ist es ein, züchte dir deine Katzen zusammen und genau. Ja, du kannst, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, du kannst sie auch weggeben. Es gibt zum Beispiel einen, der sammelt Babykatzen. Also wenn du Babykatzen hast, wo du sagst, boah, die haben jetzt nicht unbedingt das geerbt, was ich haben wollte, dann schenkst du sie Tink.
Mhm. Ne? Crazy Cat Guy oder was?
Ja, genau, Crazy Cat Guy.
Oder China.
Nein, das ist so Crazy Cat Guy, ne, der dann irgendwie so Babykatzen sammelt.
Ja.
Und, dann gibt es einen, der sammelt erfahrene Veteranenkatzen, der gibt dir dann mehr Räume, ne? Also der schaltest du halt mehr Elemente frei.
Wie eine Währung tatsächlich.
Genau,
genau.
Es gibt dann einen, der sammelt Katzen, die an bestimmten Orten waren, so an erweitert, ne? Die quasi bestimmte Levels erreicht haben. Es gibt eine, die sammelt, die Shopbesitzerin sammelt Katzen, die älter als 5 sind oder 5 Jahre oder älter, also 5 Tage oder älter sind. Das sind mal Tagen. Und so weiter und so fort. Der verrückte Professor sammelt Katzen mit Mutationen.
Mhm.
Den kannst du also alles Mutierte schicken. Großartiges Spiel. Ich kann es euch absolut empfehlen. Und also was man da auf jeden Fall erlebt, ist eine großartige und fantastische Heldenreise.
Super. Auf die Heldenreise gehe ich gleich nochmal ein. Was kostet das derzeit?
Gute Frage. Müsste ich jetzt mal auf Steam recherchieren.
Musst du jetzt nicht
machen. Genau.
Ja, lass uns
schicke ich euch dann in die Shownotes.
Ja. Gehen wir zurück auf die Reise.
Ja, da sind wir gerade.
Ja.
Woods 2. So, wir sind jetzt fast schon in Hamburg und haben das gute Verkehrschaos hier gerade vor uns.
Ja.
Ist immer eine Wonne.
Ja, Hamburg ist so toll, dass man da viel von sieht, während man durchfährt.
Immer im Stau steht.
Aber das hat den Vorteil, dass wir jetzt das Thema der Reise halt hier besprechen können.
Genau,
und
die Reise.
Aha. Wie hier, es können halt immer Sachen passieren. Ne?
Ja.
Lang und weilig.
Lang und weilig.
Ja.
Ja,
so eine Reise kann tatsächlich lang und weilig sein. Also ich erinnere mich dran, in den frühen Tagen des Rollenspiels, wo wir tatsächlich jeden Reisetag detailliert ausgespielt haben.
Ja.
Das war DSA.
Ja,
und dann, DSA. Genau, und dann kam tatsächlich die altbekannte Hartwurstigkeit echt ganz gut durch.
Und es war halt auch viel Tabelle und Zufallsbegegnung. Ja. Es machte auch früher so unfassbar wenig Sinn zeitweise. Ne?
Mhm. Ja, und dann, ne, dann gab es ja wirklich auch lange Tabellen mit Reiseberechnungen, wann du, wie lange du von Stadt A nach Stadt B brauchst. Und ne, also wie viel Meilen sind das denn jetzt auf der Karte? Da hast du ja diese Kreuzungstabellen gehabt, ne? So jetzt, genau. Und dann konntest du ja deine Reise auf der Aventurienkarte planen. Ne, wenn reisen wir von da nach da und dann, ach nee, da können wir gar nicht lang, da ist ja gerade irgendwie Ork-Invasion.
Und auf der Reichsstraße sind wir ja schneller als auf dem Feldweg
oder richtig.
Auf diesem Weg.
Genau.
Aber wir müssen berechnen, dass die Pferde ja nur so und so schnell sind, beziehungsweise auch die Pause brauchen.
Die Zollstation nicht vergessen.
Die Zollstation bitte auch, ja.
Wow. Ja, weil du überquerst ja, ne? Also du musst dann auch noch ausrechnen, wie du die wenigsten Baronien durchquerst.
Ja.
Weil jede Baronie ja auch noch Zoll von dir verlangt.
Und wenn man es auf die Spitze treiben wollte, man hatte ja auch keine Karte.
Fährpreise.
Ne, Fährpreise, man musste ja auch noch den ganzen Kram und dann auch noch Wechselkurs, weil wir haben ja auch überall eine andere Währung.
Richtig.
Ja.
Oh ja, genau. Mhm, genau. Ja.
Hast du ja schon eine Stunde gebraucht, um die Reise zu planen.
Eine Stunde?
Brauchst du einen Tag für. Das ist ein Spieltag.
Ja, und zwar nicht für eine Reise, sondern für einen Teil der Reise.
Ja.
Genau.
Also man konnte das schon durchexerzieren. Ich weiß noch, wir hatten uns mal für eine Schiffsreise, natürlich nach Güldenland, wie sich das damals gehörte, hatten wir unser Schiff gebaut. Und es gab, ich glaube, in der alten Taucherbox gab es quasi die Möglichkeit, sich das Schiff selber zu bauen.
Ja.
Da haben wir irgendwie für 20.000 Dukaten unser Schiff selber gebaut.
Nein.
Ja. Du kannst, es gibt ja auch extra Regeln dafür, welche Kutschenart wie viel hält und was du alles transportieren kannst. Es gibt sogar Handelsregeln für DSA.
Ja.
Also Handelsherrn Kiepenkerl.
Bei DSA, ne? Ich meine, ich finde es ja irgendwie schon krass, wenn alles irgendwie durchgeregelt ist, sag ich mal.
Ja.
Ne? Aber andererseits denke ich mir so, boah, du hast ja da absolut keinen Fall, weil du kannst ja nichts dann irgendwie neben der Spur machen. Ne?
Nee.
Auch wenn du jetzt schon sagst, allein schon die Aussage, ja, wir wollen so wenig wie möglich Baronien durchqueren wegen Zoll und da kommen wir nicht lang, weil da eine Ork-Invasion ist. Boah, da würde ich ja gar nicht dran denken. Also ich stelle
mir
einfach
Feldwege
über
Durchschnitte. Ja, genau. Dann hast du aber das Problem, dann sind da aber ja mal die Wachen, ne? Und da kommst du ja gar nicht über den Fluss, weil das ist ja schon so, ne, gemacht, dass du da lang musst. Ja, also es soll da draußen ja auch irgendwo bestimmt DSA-Gruppen geben, die das so als halbe Handelssimulation spielen. Ne? Und warte mal, wir reisen jetzt von Gareth nach, nach Belhanka.
Ja.
Dann müssen wir darauf achten, dass wir die und die Materialien mitnehmen, die sind nämlich in Belhanka mehr wert.
Also,
da haben wir früher mal das Geld verdient mit Gewürzen.
Ja, genau. Ja, genau.
Gewürze in Alanda angekauft und dann im Gerät verkauft.
Ja, tatsächlich.
Oh mein Gott.
Das hat man so gemacht.
Okay,
weil,
aber das ist ja wenigstens noch in Anführungsstrichen Spaß. Und
so. Jein.
Nee?
Nein, also es war so, es war schon so ein bisschen drauf ausgelegt. Ja, es ist schon so ein bisschen cringy. Ja. Ja, genau. Ja, also Handelsherr und Kiepenkerl heißt die. Heißt
stimmt.
Das Buch.
Ja.
Genau.
Die kam aber weit hinter
das
der
Lanzehelm
und Federkiel.
Ja, genau. Also, genau, es gibt so verschiedene. Wir haben irgendwann bei uns in verschiedenen Runden etwas eingeführt, was wir als Indiana Jones Reise bezeichnet haben.
Ja.
Also quasi der Finger auf der Karte, die rote Linie und und jetzt sind wir da. Also wo wir dann gesagt haben, boah, das macht überhaupt gar keinen Spaß.
Ja.
Genau. Also es gibt ja verschiedene Stile, wie man Reise quasi darstellt. Ne?
Ja. Also ich versuche es halt für meine große Kampagne immer so zu gestalten, dass wenn ich für die Story nichts habe, was eine Reise sie voranbringt, dann lasse ich das. Dann mache ich hier den Indiana Jones Style und sage einfach, jo, ihr verbringt vier Nächte in der Valla Pampa, eine Nacht vielleicht in einem Gasthof, weil da einer glücklicherweise ist.
Mhm.
Es passiert nichts, ihr kommt heil durch und da ist die Stadt. So.
Ja.
Wenn ich aber irgendwie meine, okay, ich möchte jetzt doch mal ein bisschen was auf die Reise bringen, dann versuche ich zum Beispiel so eine Art Hinterhalt zu
nehmen.
Dann werde ich irgendwann langsam mal in der Erzählung und dann sage ich irgendwann so, hey, ja, Leute, guckt euch mal um. Ja. Bitte würfelt mal so, damit die auch verstehen, so, ah, es könnte wieder passieren. So, ne?
Ja.
So, das ist ja meistens so meine Einleitung. Und dann ist es auch so, wenn sie dann da das, was auch immer auf sie zukommt, erfolgreich hinter sich gebracht haben, sie dann auch einen Hinweis bekommen, wer das war, warum das vielleicht passiert ist.
Ja.
Ne? Also, und wenn es einfach wirklich nur Banditen sind, die sie einfach überfallen wollten und ihr ganzes Hab und Gut haben wollten, so, das ist ja auch manchmal blöd für eine Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Oder wenn es vielleicht irgendwie Leute sind, die mitbekommen haben, hey, da sind welche uns auf die Schliche gekommen, die wollen wir jetzt mal hier in der Vallafandra so ein bisschen, ne, geschnitten lassen. Dann finden sie halt einen Auftragszettel oder
ja. Erinnert mich dann immer an, ne, also gerade so der klassische Banditenüberfall ist ja so der Klassiker auf der Reise. Ne? Ihr lauft durch den Wald und da liegt ein Baumstamm auf dem Weg. Der Klassiker. Und manchmal ist es dann ja auch so, dass es ja auch der Spaß ist. Also ich erinnere mich an Freunde, die hatten so eine Geschichte, ne, die Helden saßen am Lagerfeuer und dann kamen die Banditen aus dem Busch und dann sagte der eine zum anderen Charakter, willst du oder soll ich? Ne, also, weil es halt schon sehr hochstufige Charaktere waren und dann so, ja, ach, Banditen, na gut, okay. Ne?
Ich muss halt immer überlegen, was mache ich denn halt dann? Ja. Mache ich da ein Spiel draus? Mache ich da einen Kampf draus?
Ja.
Und das finde ich halt eigentlich immer das Schöne, gerade wenn du menschliche oder Humanoide hast, ja, mit denen kann ich ja spielen.
Ja.
Warum sind denn die Räuber hier Räuber? Also
ja.
Ich glaube in seltensten Fällen, dass du halt Mörder-Hobos überall hast, die halt alles kaputt schlagen.
Ja. Ja.
Also vielleicht kann man sich auch irgendwie einig werden. Das muss ja, das kann ja einfach ein schönes Spiel sein. Ne? Also ich muss auch tatsächlich so ein bisschen an Robin Hood denken.
Ja.
Ja, wie er durch den Sherwood Forest geht, eigentlich ausgeraubt werden soll und dann einfach dadurch seine Truppe findet. Warum denn nicht? Ja.
Ja, oder ne, also die quasi, was ist die Motivation der Banditen? Warum sind sie Banditen? Sind es Banditen, weil sie einfach hungrig sind?
Ja.
Sind es Banditen, weil es, keine Ahnung, verstreute Überreste einer Armee sind?
Muss an einen alten Rutger Hauer-Film denken, Flesh and Blood, spielt, ich meine, zum Zeiten des 30-jährigen Krieges.
Ja.
Und die Söldner haben eigentlich eine also unter dem Banner von Rutger Hauer, die Aufgabe, irgendwie die Burg zu sichern.
Ja. Und
irgendwann interessiert diese Burg einfach keine Sau mehr jemanden. Die Pest geht rum und die haben einfach eigentlich keine Daseinsberechtigung da mehr, sind aber da, wo sie sind und sind halt krank. Also verhuren und ziehen mördernd oder raubend durch die Gegend.
Ja, ja, weil ne, was ist Sinn und Zweck? Ne? Was ist ihre Motivation?
Genau.
Ja, die Motivation ist Überleben, sozusagen, ne, in dem Moment und eventuell, ja.
Noch eine schöne Zeit haben.
Genau. Ne? Und genauso könnte es ja auch sein, dass die Räuberbande eine Truppe Rebellen ist oder sowas.
Ja,
ne?
Oder halt auch Soldaten, die
halt
und nicht, also versprengte Truppen.
Ja, ne, es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, da muss man sich auch einfach Gedanken drüber machen. Und es gibt ja auch bestimmte Spielstile, bei denen Random Encounters, also wirklich Random Encounters eine Rolle spielen. Wenn ich so ein Hexcrawl spiele, wo ich dann ne, sozusagen exploriere, da ergibt ein zufällig ausgewürfeltes Ereignis oder eine Begegnung ja auch Sinn.
Ja,
die Verbotenen Lande macht das ja auch so.
Ja.
Wobei ich da sagen muss, die Anzahl der im Abenteuer oder in der Kampagne quasi vorgefertigten Begegnungen ist ein bisschen mau, sodass du relativ schnell Wiederholungen hast.
Ja.
Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich dann die Sachen variiert habe und das eher so als grundlegende Inspiration gemacht habe oder tatsächlich als Fortsetzung der letzten Begegnung gemacht habe.
Ja.
Ne, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Matze, die drei Banditen, die Hungrigen, die ihr in den Bergen getroffen habt, die habt ihr irgendwann später nochmal wieder getroffen.
Das kann sein.
Ja, genau. Und ne, die tauchten dann irgendwann wieder auf. Und das ist halt eine Möglichkeit. Man kann die Reise auch als Abenteuer verstehen. Bei so einem Hexcrawl zum Beispiel ist die Reise ja einfach ein Teil des Abenteuers.
Ja.
Ja, genau.
Also man muss halt immer sehen, was mache ich daraus. Ich habe oft so ein bisschen diese alten Abenteuerfilme oder so Abenteuerbücher oder sowas in meinem Hinterkopf. Mhm. Denkt euch auch zum Beispiel mal so an Herr der Ringe, was da passiert. Also da ist ja eigentlich die Reise beschrieben.
Ja.
Ich meine, die ist, also für mein Verständnis ist das halt zu viel Landschaft und zu viel Blabla. Ne? Also, sorry, wenn ich da jetzt irgendwo anecke, aber es ist mir halt zu langatmig.
Ist ja? Halt, genau, Geschmackssache.
Ja, genau. Und ich habe es auch wahrscheinlich zu spät gelesen, als dass ich dann die Faszination entdecke. Ich habe da einfach zu viele andere Sachen schon gelesen gehabt. Mhm.
Ist ja auch irgendwie 80 Jahre alt, ne? Darfst du ja nicht vergessen.
Ja, natürlich, absolut. Ne? Aber wenn man da halt überlegt, du kriegst ja von der Welt viel Kultur mit.
Ja.
Ja? Und viele Personen und viele Geschichten. Und das unterhält dich
absolut.
Ja dann letztendlich. Und das ist ja dann auch irgendwo ein Abenteuer im Abenteuer. Ja?
Eben.
Was ich halt nicht mag, ist halt, wenn du irgendwie alles ausspielen musst. Also
ja.
Ich erwähnte DSA-Zeit oder auch
genau.
Rowmaster zum Beispiel, wo halt, also entweder kommt halt der Gegner, in Anführungsstrichen, ja. Ne, the Monster of the Week. Und wenn man, je nach System, ey, dann ist so eine Zufallsbegegnung halt mal eben ein Spielabend.
Genau.
So. Und dann muss ich mal so ein bisschen an mich denken. Ich liege dann abends im Bett und denke mir, na, was hast du heute erlebt?
Mhm.
Na, wir haben uns heute auf die Mütze gegeben. Mhm. So wie letztes und vorletztes Mal auch. Naja, hoffentlich ist die Reise bald vorbei.
Ja.
Ja.
So.
Ja, ja, genau.
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel überlege, weiß ich nicht, vielleicht gehen wir durch ein Wüstengebiet, was halt nicht nur einfach Wüste ist, durch die wir durchgehen und wo wir sagen, naja, ihr habt jetzt Sand in den Schuhen, seid aus der Wüste raus und habt jetzt 4 Tage quasi Wüstensand verbracht. Vielleicht trifft man da einfach mal Wüstenvolk, erfährt
genau.
was Cooles, vielleicht kriegt man eine kleine Sidequest, vielleicht hat man die Entscheidung zu sagen, ach, ich bleib hier einfach nochmal irgendwie 2 Tage, wir haben es nicht eilig, ich erledige die Sidequest, erlebe hier etwas,
ja. Ja.
Vielleicht findet man noch ein kleines Mini-Dungeon oder sowas und erlebt etwas.
Genau.
Und, das ist doch cool.
Und, ne, also ich sag mal so ein bisschen auf der Meta-Ebene gesagt, wenn ich eine besondere Umgebung habe, die ich bereise, wie gut vorbereitet sind die Charaktere darauf? Also
ja.
Jetzt Beispiel Wüste, wenn jetzt die Leute sagen, ja, dann laufen wir jetzt los, dann würde ich schon als Spielleiter sagen, okay, wie macht ihr das jetzt mit dem Wasser? So, weil ihr braucht ja deutlich mehr Wasser in der Wüste. Ich würde es jetzt nicht ausspielen jeden Tag, ne? Und jetzt oh, wirst du noch genau. durstiger und noch durstiger, sondern würde sagen, okay, sagt mir doch mal bitte, wie ihr das mit dem Wasser machen wollt.
Mhm.
So, einfach mal so ein generelles Ding.
Genau.
Und wenn die dann eine gute Idee haben, kann man das ja auch belohnen. Ne? Also, oder abstrafen, wenn sie sagen, nö, wir bereiten uns da gar nicht vor oder ach, ist doch egal. Ne? Wird schon nichts passieren.
Ja.
Dann kann man halt auch ein Event reinbauen, ne? Sozusagen, okay, zwischendurch, Tag 2 von 4, ihr seid mitten in der Wüste, euch geht gerade das Wasser aus.
Man kann das ja auch im Übrigen planen, ne?
Weil ja, genau.
wenn die jetzt quasi kurz vorm Verdursten sind
ja.
und dann quasi geskriptet gerettet werden,
genau.
ja, dann hat man ja auch wieder einen coolen Abenteueraufhänger.
Das Richtig.
Ist zwar
genau.
nicht das Ziel, was die Gruppe nee. Eigentlich vorhat,
aber genau.
wir wollen ja was zusammen erleben. So, wir hatten jetzt einen unfreiwilligen Bremsentest wegen
ja.
so einem blöden Mercedes-Fahrer. Wir haben uns ein bisschen selber rausgebracht.
Haben den Faden ein bisschen verloren
ja.
und dafür das Leben behalten.
Ja.
Aber das macht ja. nichts.
Unsere genau. Reise geht weiter.
Wir können noch
ja.
lachen. Das
hat die
funktioniert.
Der hat die Vorfahrt eingebaut.
Ja. Es ist auch das ist ein Thema
genau.
auf der Reise. Es
passieren ja.
Dinge.
Unfälle, ja. genau. Also, genau, das kann halt, also, klassischer Abenteueraufhänger, der Schiffbruch.
Schiffbruch, auch schön.
Ja, fällt mir dazu gerade direkt so ein, komischerweise.
Ja.
ja, es gibt mehrere Abenteuer, die als Aufhänger den Schiffbruch haben.
Mhm.
Also man landet auf einer einsamen Insel oder irgendwie, ja, irgendwie sowas und macht dann dort Abenteuer.
Ich hatte mal einen schönen Aufhänger. Und zwar Abenteuer abgeschlossen,
ja.
der Dungeon wurde geklärt. Die junge Abenteuergruppe war völlig voller Vorfreude und super happy
mhm. rein.
Und aus Gründen wussten sie, da hinten könnte es weitergehen.
Ja.
So. Sind dann also dahin gereist. Es dauerte 1-2 Tage. Ich sag, da hinten windschiefe Hütte und so weiter. Aber seht, da ist ein bisschen was los. Könnte sowas in einer Art wie eine Taverne sein. Oh ja, cool, alles klar. Mal nicht unter freiem Himmel schlafen. Ne? Wir kehren da ein und hin und her.
Hervorragend.
Und ich habe das auch sehr spooky beschrieben. Also ich habe das so, aber so ein bisschen Horror-Hillbilly-Style,
ja, ja.
jetzt mal so. Aber irgendwie...
Die Hügel haben Augen.
Ja,
also, die Hügel haben Augen, ganz genau. kam nicht so richtig an oder wurde wegignoriert, weiß
sehr
ich
schön
nicht. Was ist passiert im Endeffekt? Sie sind alle wohlig am Tisch eingeschlummert und wachten dann nachher alle quasi gefesselt auf.
Ja.
Und zwar von Schreien und Hackgeräuschen. Ja. weil es eine Hobo-Kannibalen-Familie war.
Nice.
Die sich da halt eben von frischen Abenteuern ernähren wollten.
Ja, warum auch nicht, ne?
Und das war halt ein geiles, kleines Intermezzo. Ein Spielabend. Ja.
Ja.
Es waren viele Anfänger dabei. Ich glaube, es waren sogar alles Anfänger.
Mhm.
Und ich wollte damit eigentlich ein bisschen sensibilisieren. Die Welt ist hart, die Welt ist dreckig.
Ja.
Passt auf, was ihr erst trinkt und mir vertraut.
Total super.
Ja.
Ja.
Und sind die da rausgekommen mit all ihren Gliedmaßen?
Ich glaube, die meisten haben noch alle gehabt. Vielleicht fehlte mal ein Finger.
Ja, das kann man verknusen. Das kann man verknusen. Genau, hat man ja genug von.
Aber halt auch sowas, ne? Also
ja.
Ist vielleicht nicht für jede Gruppe passend, aber es hat uns Spaß gemacht.
Genau.
So.
Ja.
Ja,
so es unterbricht die Reise.
Ein bisschen am Rande, ne?
So. Genau.
Dann kann die Gruppe selbst entscheiden, wenn sie es denn versteht, ob sie weiter investigieren oder ob sie einfach sagen, nee, wir gehen mal lieber weiter.
Ja. Und das hat ja den Spielern, aber auch den Charakteren etwas über die Welt beigebracht.
Richtig, genau.
Ja.
Und ich muss halt immer so ein bisschen überlegen, wenn ich über eine Reise als Spielleitung nachdenke, dann denke ich auch oftmals dran, was entdecke ich als erstes, wenn ich irgendwo hinkomme. Also es muss ja nicht mal, also keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Australien fahren würde, fliegen würde, wie auch immer, dann würde ich ja ganz andere Eindrücke haben als in China, Russland, Südamerika.
Total.
Oder wenn ich auf einmal in der Altstadt von Freiburg bin. Ja?
Ja, so. Ich meine, Australien, Altstadt von Freiburg, sehr ähnlich. Sehr ähnlich.
Ja, ja. Aber ja, genau. Also von vielen kennen wir halt auch selber nur Bilder. Ich war
genau.
nicht in Australien, aber ich war zum Beispiel in Freiburg.
Ja.
Ja. Wunderschöne alte Innenstadt.
Ja.
Ja. Und so etwas auch auf das Abenteuer zu projizieren. Ich nehme mir dann immer so kleine Highlights, so kleine, eben diese prägende Altstadt oder diese prägende Flora und Fauna.
Besonderheiten des Ortes, an dem man ist oder durch den man reist.
Ja.
Ne, also das sind ja so Kleinigkeiten. Also sind die Bächle in Freiburg zum Beispiel, sind ja auch so eine Besonderheit der Stadt.
Ja.
Und ich sag mal, wenn in der Beschreibung jede Fantasy-Stadt aussieht wie jede andere,
genau.
dann wird es ja irgendwann irgendwo auch langweilig. Und dann versuche ich auch als Spielleiter irgendwie die Besonderheiten des Ortes so ein bisschen herauszukehren.
Ja, oder auch Flora, Fauna weiter beschreiben, ne?
Wenn
das ändert. Ob du jetzt irgendwie in andere Breiten und Tiefen. Naja, gut, man kann ja auch in Tiefen gerade kommen.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also,
ob du jetzt, wo du jetzt bist, ne? Ob du jetzt so langsam sich der Wüste näherst, ob du irgendwie wieder ins Grüne kommst oder vielleicht war auch irgendwer schon mal da und auf einmal ist die Landschaft komplett anders und du sagst dem so, hey, du warst hier schon mal so vor einem Monat und du kannst dich eigentlich daran erinnern, dass es nicht so aussah.
Genau, letztes Mal gab es noch keine Kamele.
Ja, so ungefähr, ne? Ja. So, was ist denn das? Und entweder kommen sie dann und sagen, hey, lass doch mal gucken, was das ist. Oder wir haben keine Zeit, wir gehen weiter. Also, ne? Also das bleibt dann ja dem überlassen. Aber das finde ich auch immer so ein bisschen interessant, dass du auch so ein bisschen vielleicht auch die Kulturen rüberbringst auf der Reise, wenn du jetzt eine Art, ich sag mal, schon so eine Art schnelle Reise zwischendurch machst. Dass du dann trotzdem, während du es erklärst, du beschreibst, das mit irgendwie reinbringst, von wegen, naja, auf dem Weg nach in diese Startseite, vielleicht auch mal ein paar Leuten begegnet, ne, hier in der Kutsche XY oder am Rand, und jetzt festgestellt, dass die, keine Ahnung, jetzt die Kleidung sich irgendwie ändert, dass die Farben sich irgendwie ändern, dass du vielleicht auch mal mitbekommen, dass irgendwie das Geld eingetrieben wurde, dass die irgendwie vielleicht nett oder nicht so nett mit den Leuten umging.
Ja.
Es muss halt auch zur Szenerie passen, ne? Also, oder auch zur Gruppe, das muss man halt auch ganz klar sagen, weil ich erinnere mich halt auch noch, dass ich irgendwann mal in einer D&D-Session war und also man hatte die üblichen Probleme, wenn man ein bisschen älter ist, man hat sich selten getroffen, nicht jeder hatte immer Zeit und Man hatte dann auch vielleicht eher Sessions vor Ort, die dann irgendwie 2-3 Stunden dauerten. Und dann hat man so eine riesen Stadteinführung gehabt, ja, wo selbst irgendwie die prägenden Mosaike beschrieben wurden und dieses und jenes. Und
too much.
Wo ich, ja, absolut too much. Und also der eine Spieler hat dann irgendwie abgeschaltet und ich bin da ja immer nicht so fähig und sage, okay, ich habe es verstanden, hier ist es toll, ne?
Ja.
Und hier ist es groß und ich würde jetzt trotzdem ganz gerne irgendwie Dinge tun.
Ja. Also ich sag mal, man muss schon so ein kleines Bild davon malen, wo man so ist. Ansonsten fehlt einem ja irgendwie auch so ein bisschen der Überblick. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wir starten jetzt in der Taverne, dann möchte ich vielleicht schon wissen, ob das eine Taverne auf dem Dorf oder in der Stadt ist.
Ja.
So. Ne? Und wenn jetzt die Besonderheit ist, und der Spieler hat ja erwähnt erst hinterher, dass es übrigens eine unterirdische Taverne in Menzuberranzan ist, ja, in der Unterwelt.
Das ist ein Unterschied.
Das ist ein signifikanter Unterschied, ja. Also
ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr, also entweder wenn ihr schon echt gut im Improvisieren seid oder einfach auch euch da drin austesten wollt, ja, weil das sind dann so die kleineren Fehler, die man schnell verzeihen kann. Ihr könnt immer so kleine Brotkrumen hinwerfen. Ja, ja. Und die können dann von der Gruppe aufgenommen werden oder halt eben nicht. Und im Idealfall merkt man gar nicht, dass es halt improvisiert ist.
Der mysteriöse Typ in der Ecke.
Ich habe da, glaube ich, mal 4-5 Spielabende mitgeführt.
Ja.
Ich habe einfach nichts, was da gerade passte. Und
klar,
man hat halt auch mal seine kreativen Luftschlösser quasi.
Ja, ja, natürlich, total.
Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie hinter der Taverne, ihr hört da halt eben irgendwie was. Und dann haben die da Hundekämpfe ausgetragen. Und
ja.
Ich wusste, dass zwei von der Truppe halt definitiv richtige Tierfreunde waren. Das haben die natürlich auch mitgetragen.
Ja.
So, und die Welt hat gar nicht verstanden, warum das jetzt ein Problem sein soll. Ja? Und die haben sich natürlich zu ihrer Aufgabe gemacht, dass jetzt irgendwie diesen Hundekampfring zu sprengen und so weiter. Es war unheimlich süß. Also es hat auch einfach funktioniert und es hat den Abend gefüllt. Der andere, der sagte sich so, boah, es beschäftigt mich jetzt irgendwie nicht, das ist mir meinem Charakter irgendwie total egal. Aber wenn die da ihr Ding machen und ich bin ja Einbrecher.
Ja.
Ich würde einfach mal gucken. Ne? Also auch einfach Eigeninitiative fördern. Und klar, dann macht man da halt so einen Nebenschauplatz vom Nebenschauplatz auf.
Ja.
Alle waren glücklich und haben sich dafür bedankt, dass sie sich da irgendwie ausspielen konnten.
Ja.
Ja. Kann auch schön sein.
Totaler Spaß. Kann
ich nicht immer machen, ne, aber war schon cool.
Wir hatten auch mal ein Abenteuer, das spielte, es war auch DSA, es spielte so in den Schwarzen Landen. Ne?
Mhm.
Und die Heldentruppe, die ich da geleitet hatte, die haben irgendwann angefangen, sämtliche Kriegsweisen einzusammeln. Also die sind irgendwann hatten die so, also die haben dann auch so, da habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir so ein bisschen Logistik machen, einfach nur, ne, weil jetzt habt ihr irgendwie 50 Kinder dabei.
Ja.
Ne, so ein paar, also ich sag mal, die größeren Jugendlichen können sich schon mal so ein bisschen um die kleineren mitkümmern. Also ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit Nanny spielen, aber also das sind jetzt nicht diejenigen, die Essen heranbringen, sondern eher die Essen verbrauchen.
Ja, die Futter.
So, und dann haben die sich tatsächlich irgendwie von einem alten Bauernhof eine Kutsche genommen, der verlassen wurde wegen Krieg und haben dann Essen gesammelt. Das war schon so ein bisschen witzig. Ne? Das war dann so eine Reise, die dann am Ende in einer Stadt endete. Ne? Und sagte ich so, okay, jetzt habt ihr diese 50, was macht ihr jetzt mit denen?
Ja.
So, jetzt, die habt ihr jetzt mit.
Ihr habt quasi, ne?
So, genau. Die haben hier auch keinen Platz, wo die hin können oder so.
Ja.
Ne? Und dann hatten wir aber zum Glück eine Travia-Geweihte dabei und die hat dann einen Adoptionsring aufgezogen in der Stadt. Ja. Genau. Ja, was ganz witzig war, weil das irgendwann nochmal, ja, weil, ne, Schwarze Lande und so, also auch nicht alles gut,
ja,
ne, haben die dann irgendwie in-game ein halbes Jahr später, sind die wieder durch die Region gekommen und haben dann geguckt, wie es den Kindern geht und die Hälfte von denen arbeitete halt quasi in so einem Sweatshop. Also, ne, die hatten halt kleine Hände, konnten gut Teppiche knüpfen.
Ja, gut.
So, ne, und das fanden die dann so total erschreckend, ne, und ich gesagt, naja, ich meine, ihr seid hier jetzt nicht in der guten Region, ja, wo jetzt irgendwie die 12 Götter gläubig sind. Also, ne, ihr habt schon Leute gefunden, aber irgendwie haben einige da, ne, ihr Ende gefunden.
Das ist eine logische Konsequenz genau. der Welt.
Ja, ja, genau. Ich sag, ja. Aber immer noch besser, als sie verhungernd in der Landschaft zu lassen. Ja. So. Ne? Und ja, aber es war ganz nett, weil das, wie du gesagt hast, dann wieder zum Abenteueraufhänger geführt hat, dass sie halt dann diesen Sweatshop-Ring quasi aufgelöst haben.
Oh nein, dann hatten sie ja wieder die Kinder.
Ja, dann, genau, dann mussten sie die Kinder da unterbringen. Das war halt so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber es hat allen riesen Spaß gemacht und genau, war super. Am Ende?
Und was ist jetzt am Ende mit dir passiert? Jetzt bin ich neugierig.
Naja, am Ende.
Also zuerst haben sie die Weißen eingesammelt.
Ja, ja.
Die haben den zweiten Ring da irgendwie zerschlagen.
Ja, genau.
Und was dann?
Ja, und dann haben sie bessere Familien gefunden, bei denen sie die unterbringen konnten.
Ach so, okay.
Also letzten Endes ging das natürlich gut aus, ne? Also, ja. So. Ne? Genau. Ich wollte halt irgendeine Konsequenz haben, die aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen keine Gewalt gegen Kinder freundlich ist. Ne, dann werden sie halt zum Arbeiten gezwungen. Das ist natürlich auch nicht schön, aber es ist halt, ne, also, naja.
Ja, aber das sind so Nebenschauplätze.
Genau.
Ich finde es auch im Übrigen immer wichtig oder schön, wenn man irgendwelche Charaktere, Personen, wie auch immer, kennenlernt.
Genau.
Ja, die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie Freunde waren oder sind, aber dann nachher quasi zu Wegbegleitern werden
ja.
oder auch zu Tippgebern oder, ne?
Oder zu also Patronen oder sowas.
Ja, das ist ja irgendwann, ne? Also manchmal kann das ja einfach miteinander wachsen.
Ja.
Deshalb bin ich auch völlig ab von diesen geskripteten Vorbereiten. Also
ja.
Ich nehme mir halt in der Regel eine Idee,
genau.
Probleme und Lösungen habe ich vielleicht im Hinterkopf, aber meistens
ja.
bringen die Spieler halt ihre eigenen Lösungen mit.
Eben, also, und ne, deswegen.
Du hast ja nicht alle Fähigkeiten der Figuren quasi auf dem Schirm.
Ist richtig. Ne, also deswegen, also die quasi die Motivation der NSCs ist immer etwas, was ich vorbereite. Also, ne, was machen sie und warum machen sie das?
Ja.
Und ich mache mir einen ganz groben Plan davon, was passieren würde, wenn die Helden nicht eingreifen.
Ja.
Was wäre der Verlauf des Abenteuers, wenn die Helden nicht eingreifen? Also nicht wie bei Indiana Jones, es macht keinen Unterschied, ob man eingreift oder nicht. Mhm. Es geht genauso voran. So sind leider einige Abenteuer echt geschrieben. Mhm. Ne? Also, ne, dass es am Ende sowieso so ausgeht, egal ob die Helden das machen oder nicht. Ich finde es dann cooler, wenn du einen Verlauf hast, der halt negativ ist, wenn die Helden nicht eingreifen und die können das halt zum Guten verändern.
Ja, oder so Witcher-like.
Ja.
Ah, du hast so absolut, ne? Pest versus Cholera. Was willst du?
Das kann auch mal vorkommen, finde ich auf Dauer ein bisschen frustrierend für die Spieler. Aber ich finde, das baue ich auch mal ein, weil manchmal.
Ich finde, sowas passt ja, wenn du
ja, ja.
auf Reisen bist in so einer richtig scheiß, triesten Landschaft.
Also. Genau.
Da gibt es vielleicht auch einfach nichts Gutes dann.
Ja.
Da gibt es halt nur A oder B und weiß es nicht geil.
Ja, du hast halt, keine Ahnung, zwei Bauern, die sich um ein Stück Land streiten. So, ne? Und die sich die ganze Zeit prügeln deswegen und die Charaktere geraten dazwischen.
Ja.
So als Aufhänger.
Und müssen eine Entscheidung treffen.
Oder genau.
können sie ignorieren.
Oder können sie ignorieren, genau.
Aber egal, also sie müssen eine Entscheidung treffen.
Richtig.
Also ignorieren ist ja, ja. auch eine Entscheidung.
Genau.
Und daraus können halt wieder Dinge
genau.
wachsen. Ne? Wenn du am ja. nächsten Tag dann irgendwie eine weinende Frau hast oder ein,
ja.
ich stelle mir das so vor, so ein süßes kleines Mädchen, was dann irgendwie heulend
ja.
da rumsteht. Ne?
Ja, ja.
Und dann sagst du, ja, kleines, was holst du? Mein Papa wurde erschlagen.
Ja, ja, ja.
So. Also ich meine nicht, dass das jetzt irgendwie schön ist, dass das passiert.
Aber ja, ja. Geht das so Richtung Trecker fahren?
Ja, ich muss Trecker fahren. Ich
muss Trecker fahren. Genau. Wir haben übrigens gerade die ersten Con-Gäste gesehen.
Ja.
Relativ eindeutig, also Leute in Gewandung. Denn ja. der Nordcon, hat einen Sonderpreis für Leute in Gewandung.
Und bunt.
Und bunt, genau. In Gewandung und bunt. Wir sind gleich da. Das heißt, unser erster Teil der Heldenreise hat gleich den ersten großen Encounter.
Ja. Parkplatzsuche.
Genau, ja, das ist der Zwischenende. Das ist die Zufallsbegegnung.
Achso, ich dachte, das ist die Vorkammer. So nach dem
Motto. Nee, die Zufallsbegegnung hatten wir vorhin auf der Autobahn mit dem Rausscherer.
Ja, das stimmt.
Da, genau, hat Matze seinen Skillcheck geschafft.
Ja.
Und deswegen, wir sind gleich da. Das heißt, wir werden ja an dieser Stelle unterbrechen. Und
melden uns von der Rückreise wieder.
So sieht das aus. Und je nachdem, wie viel wir so auf der Rückreise erleben und aufnehmen, machen wir daraus vielleicht eine zweite Folge. Aber das werdet ihr erfahren, wenn ihr feststellt, ob diese Folge jetzt zu Ende ist oder nicht.
So. Nordcon ist durch für uns.
Ja, das sieht überhaupt nicht aus wie die A7, Matze.
Nee, wir umfahren jetzt Stau um Stau und fahren Land- und Bundesstraße Richtung Braunschweig.
Ja, auch ich mag eigentlich die B4 lieber. Also immer wenn ich Richtung Hamburg fahre, fahre ich ganz oft freiwillig B4. Ich weiß gar nicht warum. Manchmal dauert es länger, aber trotzdem fahre ich es lieber.
Das ist auch entspannt. Ein entspanntes Langtingeln hier.
Ja, ne? Und außerdem finde ich die Obstscheune zwischendurch so geil.
Ja, stimmt. Vielleicht ist sie ja noch auf.
Ja, genau. Da kann man sogar Abendbrot essen.
Abendbrot.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir da sind, knappe Stunde von hier. Das schaffen wir nicht.
Na.
Ja, ist zu spät. Die werden nicht mehr aufhaben.
Dann ist es so.
Aber, ne, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie das Nest heißt, aber
ich weiß nicht,
zwischen Uelzen und Lüneburg. Ja, ja. Wenn man die B4 runterfährt, gibt es irgendwann auf der von Norden kommt, rechten Seite, die Obstscheune. Da kann man essen, da kann man auch toll Obst kaufen und Saft. Der Saft ist klasse.
Der Saft ist mit dir.
Der Saft ist mit mir. Genau. Ja, genau. Es ist alles gut, solange in dem Saft vorher keine Hunde geschwommen haben.
Oh, ja, Gott sei Dank sind die Hunde
im Anteil gewesen. Ja, Ei, genau.
Genau. Ja, ein Spiel haben wir gespielt.
Wir haben ein Spiel gespielt.
Ja.
Das ist
ja
schon gut. Also,
das stimmt.
Und zwar eins, was noch gar nicht erhältlich ist.
Was?
Ein fast geheimes Spiel.
Ja, also wir haben ein Testspiel gemacht heute.
Ja, und zwar von Space Dogs.
Genau, der liebe Nova hat uns nämlich durch sein Spiel geführt.
Ich würde sagen, ein Dungeon Crawler mit ein bisschen Exploration.
Genau.
Missionsbasiert, Kampagnenspiel.
Ja. Storylastig.
Ja, ja, durchaus. Ich fühlte mich so ein bisschen an Mutant Year Zero erinnert, weil ja, du spielst quasi humanoide Hunde.
Anthropomorphe Hundeviecher.
die halt auch so ein bisschen ihre Charakterklassen haben und so weiter.
Ja.
Man kann sie aber individuell voneinander spielen. Also,
ja.
Es gibt nicht so ein richtiges Klassen- und Rassensystem, sag ich jetzt mal.
Also die haben so ihre Stärken, dass sie von vornherein so ein bisschen besser können als die anderen.
Die haben so ein bisschen Special Powers.
Genau.
Jeder für sich.
Ja.
Und die supporten natürlich das ein oder andere.
Ja.
Aber ich glaube, das kann man auch viel modifizieren oder kombinieren.
Die Klasse wird mehr so ein bisschen durch die Ausrüstung definiert.
Genau. Und die Ausrüstung bringt dir dann nachher dein Deck. Also es ist halt ein Deckbuilding,
ja,
kein Würfel.
Ja. Genau.
Und dann kannst du da halt deine Bewegungen, deine Aktionen und sowas damit steuern.
Genau.
Ich war tatsächlich am Anfang skeptisch, als ich Deckbuilding gelesen habe, weil ich sowas voll nicht gut bin. Also gar nicht. So. Und dann als es aber hieß, naja, hier such dir mal so deine Ausrüstung aus und die Karten legst du da an und die anderen kommen auf die Hand und das ist dann so dein Nachzugstapel.
Genau.
Dachte ich so, okay,
ja,
okay, das krieg ich hin.
Genau, das Deckbuilding ist in 3 Sekunden erledigt.
Genau, ich dachte nämlich schon so, das ist irgendwie so ein Magic-ähnliches Ding, bin ich richtig schlecht drin.
Mhm.
Boah, ne, was ist das? Da dachte ich so, okay, das schaffe ich.
Nee.
Also, es ist auch relativ einfach zu erklären und zu verstehen, würde ich sagen.
Die Regeln waren nicht schwer, nö. Ne? Das war,
die Regeln waren jetzt,
genau,
ich jetzt nicht schwer, ich habe es begriffen.
Ja, genau. Ne, es ist halt kooperativ und du entscheidest als Gruppe, wer wann dran ist.
Ja. Das finde ich auch cool, weil dann kann man so ein bisschen Taktik auch mit reinbringen.
Total.
Ne? Also wirklich so mal überlegen, hey, was kann mein Hund eigentlich, was hat der eigentlich so für versteckte Powers?
Ja.
Was kann der da aktivieren? Und bringe ich dann den anderen damit einen Vorteil, damit wir noch schnell genug aus einer vielleicht doch eher misslicheren Lage rauskommen.
Ich konnte zum Beispiel Aktionen, also meine Aktionen an jemanden abtreten. Jeder hatte pro Runde 2 Aktionen. Und ich konnte quasi meine Aktion verschenken. Das heißt, ich hatte nur noch eine Aktion, aber dafür hatte jemand anders, der vielleicht coole Karten hatte,
irgendwie
einfach eine Aktion einfach mal dringend nötig hatte, konnte halt einfach agieren.
Das passte mir ganz gut in einer Runde, wo ich dann ja die Adrenalinspritze hatte und daraus deiner einen Aktion 2 Aktionen machen konnte.
Ja, genau.
Das war richtig gut.
Also ich schätze mal, wir werden mit dem lieben Nova auch mal ein Interview machen. Der war da auf jeden Fall für sehr empfänglich.
Ja.
Und kann dann auch einfach mal von seiner Seite ein bisschen davon erzählen, wie genau es dazu kam, auf was man alles so achten muss. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen da draußen interessant, weil
ja,
wer hat denn schon nicht schon mal darüber überlegt, irgendwie sein eigenes Spiel rauszubringen? Egal,
total,
ob das jetzt ein Rollenspiel oder ein Brettspiel ist.
Ja. Ja. Na, also genau, jetzt das Jahr 2026 ist noch quasi Development, Entwicklung,
ja,
Spieltests und ne, wir haben auch, glaube ich, den einen oder anderen guten Tipp und Hinweis gegeben und ne, du hattest irgendwie auf der einen Karte was gefunden, wo es unklar war,
genau, so
wann man die einsetzen, ne, darf oder wie, ja, lange man die einsetzen darf. Genau, dafür ist das ja da. Und hat auch gleich gesagt, oh ja, cool, werde ich mir merken, ne, wird jetzt gleich ergänzt. Weil ne, da, ne, sozusagen einfach Klarheit zu schaffen.
Wir haben ihn dann auch gleich nochmal auf einen netten neuen Verband hingewiesen.
Ja.
Wo er sich dann auch gleich gemeldet hat, nämlich
genau,
den Spieljahren.
Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten, was wir gefunden haben und wo wir uns zusammengesetzt haben.
Ja, da waren wir auch länger im Zelt mit,
ja,
mit den Guten.
Ja. Kai Ole hat uns
Kai
da beraten.
Ole, genau. Ich musste überlegen. Spieljahren ist ein, ich glaube, früher hat man Dachverband gesagt, jetzt
ja,
sagen wir Vereinigung.
Dachverband und ja, Vereinigung, ja, hat aber auch selber Vereinigung gesagt.
Ja,
ne? Genau.
Und zwar, im Grunde genommen könnte man auch sagen, es ist ein Netzwerk für Spieleveranstalter.
Mhm.
Wir reden da aber wohl bewusst über juristische und auch als persönliche Personen,
ja,
Privatpersonen. Das heißt, ihr könnt davon partizipieren, wenn ihr
ja
auch Privatpersonen seid und
genau
alle halbe Jahr mal euer Spielerding durchdreht.
Richtig. Ne? Ja. Wenn ihr, keine Ahnung, Kontakte zum örtlichen Gemeindehaus habt und dann einfach da ne, alle 3 Monate ein Spieltreffen macht.
Weil,
ohne Verein.
Ja? Also nehmen wir mal an, ihr habt in eurem Gemeindehaus mal eine Beschädigung, kaputtes Fenster und so, egal ob ihr dran schuld wart oder nicht.
Ja.
Zahlen möchte das keiner, dafür gibt es Versicherungen.
Zahlt auch nicht die Haftpflicht.
Die habt ihr in der Regel aber nicht.
Genau.
Zumindest nicht dafür eine Vereinshaftpflicht oder
ja,
sowas. Dann werdet ihr mit Spielern zum Beispiel abgedeckt.
Richtig.
Ich finde halt, also wir haben glücklicherweise eine Vereinshaftpflicht, von daher ist das für uns jetzt gar nicht so relevant, auch wenn ich es gut finde.
Der Anteil aber nicht, genau.
Aber die Vernetzung, die Verknüpfung, ja, einfach ein Netzwerk an Veranstaltern aufzubauen.
Der Veranstaltungskalender, den die machen.
Ja, das finde ich großartig,
ja,
weil selbst heute haben wir Menschen aus Hannover und Umgebung zum Beispiel kennengelernt, die mehrfach im Dialog gesagt haben, ach was, wir haben noch eine Veranstaltung in Hannover.
Ja, ja.
Was, ihr kommt aus Braunschweig und da geht was. Oh, das ja.
Genau.
Ne? Also das ist schon, also da ist sowas schon echt
genau,
coole Nummer.
Wenn man nicht aktiv sucht, ja, dann findet man sich selbst regional teilweise nicht. Sodass man dann teilweise feststellt, dass es in der eigenen Stadt Veranstaltungen gibt. Ne, dass wir den
ja
Hannoveranern von einer Hannoveraner Veranstaltung erzählt haben, die sie nicht
kannten. Zwei sogar, ja.
Genau. Ne, also das funktioniert und das ist eine ziemlich coole Idee. Also ich finde den Gedanken sehr, sehr gut. Auch mit der Idee, dass dann der Spieljahn einen Stand auf der Messe in Essen zum Beispiel hat.
Ja.
Die sind mit in der Spielemesse Hamburg beteiligt.
Spielemesse Hamburg, wusste ich im Übrigen gar nicht, dass es das gibt.
Genau.
Auch das mal zum Thema
werden. Ja, ja.
Ne?
Genau. Und da wird dieses Jahr der Norddeutsche Spielepreis vergeben.
Der vom Spieljahr
kommt. Ja, richtig, genau. Das heißt, da passiert gerade ganz, ganz viel Verknüpfung und Vernetzung. Und ich glaube, da könnt ihr euch in dieser Zeit auf Dinge freuen.
Also die sind jetzt halt am Entstehen. Jeder, der halt Bock hat, sich da irgendwie
ja
zu zecken,
genau,
bitte gerne.
Ja.
Könnt ihr alles nachlesen. Die sind
total
aufgestellt. Nette Menschen, die einfach Bock auf Spielen haben. Ja.
Ja.
Und hier
ja
geht es auch nicht nur um Expertenspiele, sondern auch einfach um Spiele. Ne?
Es geht generell darum, die Spielekultur
ja
voranzubringen.
Wir haben es im Übrigen geschafft, gemeinnützig zu sein.
Mhm.
Just saying. War,
ja,
war ein Kampf, haben wir mal kurz drüber geredet. Aber
ja, mussten auch Sachen rausnehmen.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Dann kurz. Haben wir einen netten Schnack gehabt mit unserer Freundin von Erdenstern.
Ja, genau, die liebe Eva.
Die bringen jetzt was Cthulhuides auf den Markt.
Genau, das könnt ihr bei Bandcamp runterladen, das werde ich euch verlinken.
Ja.
Da könnt ihr euch genau anschauen, was es da Neues gibt.
Derzeit erstmals nicht als CD-Variante.
Ja, wobei auch das wohl mehrfach erfragt wurde.
Genau, da bin ich einfach mal gespannt. Also wer hat denn von euch da draußen überhaupt noch einen CD-Player?
Ja. Also
wirklich nicht nur da stehen, sondern aktiv in Benutzung.
Genau, und wer von euch würde tatsächlich lieber eine CD kaufen als ein digitales Werk zum Beispiel? Das ist durchaus eine interessante Frage. Genau, und die ist auch eigentlich jedes Jahr auf dem Nordcon und finde ich auch immer wieder schön, weil, wie ich heute festgestellt habe, kennen wir uns seit 20 Jahren. Das ist lange, lange, lange her, ja. Genau, 2006.
Ich glaub, du bist das 29.
Ja, natürlich. Ich war noch sehr klein. Ja, ich bin näher an der 30 als an der 20, mein Freund. Noch näher an der, naja, egal. Das ist für jeden, der älter ist, wahr. Nein, aber genau, das war total schön. Auch andere, viele andere Leute, die wir kennen, mit denen wir lange, lange Gespräche geführt haben. Und viele Verlage. Wir haben eine Zeit lang uns auch mit den Leuten vom Spring Verlag unterhalten.
Ja.
Mit den Storypunks haben wir uns unterhalten.
Da habe ich.
Oh ja, das ist auf Sapp geholt.
Itz Reich geholt.
Ja, ich habe es mir auch gleich gekauft.
Ja. Vampir Sonderkommando
Tötet
Nazis.
Ja.
Kauft mehr sowas.
Kauft Itz Reich. Mit jedem Kauf von Itz Reich gebt ihr gleichzeitig eine Spende ab.
Ja, das stimmt.
Und zwar an keinen Bock auf Nazis.
Ja. Richtig gut.
Richtig, richtig gut. Dazu fällt mir ein, ich werde auch dieses Jahr wieder auf dem Mira Luna sein. Da wird es auch wieder einen Stand von keinen Bock auf Nazis geben. Und ich werde die wahrscheinlich dieses Jahr wieder mit, werde ich da wieder einen ganzen Haufen Einkaufswagenmünzen verlieren müssen.
Ja, verlier mal.
Ja, das ist schon fast Pflicht. Letztes Jahr auch schon ausgestattet damit.
Ja, ich weiß.
Ja, total cool. Also am Nordcon finde ich immer wieder richtig cool, dass es so unglaublich viele verschiedene Dinge gibt. Ne? Also es ist nicht so überspezialisiert und dann hast du, keine Ahnung, drei Rollenspielhändler, einen Brettspielhändler und einen Würfelhändler und das war's. Sondern du hast halt alles da. Ne?
Ja.
Du hast halt auch LARP da, was ich auch sehr interessant finde. Das passt doch einfach flamm gut rein. Irgendwo. Also das nimmt sich da gar nichts. Das steht da einfach. Eingeführt in was es gab.
Ja.
Da auch in irgendwie Schwertkämpfe, da war irgendwie Fechten oder irgendwie sowas.
Da war richtiges Fechten.
Ja.
Ich habe Leute in einer tatsächlichen Fechtausrüstung gesehen.
Ja.
Ja.
Genau.
Da dachte ich schon so, die geben sich da richtig Mühe, ne? Also für jeden was dabei zu haben.
Das war cool, ja.
Das ist top.
Tanzworkshops?
Ja, stimmt, Tanzworkshops. Es gab Lesungen von den Autoren.
Ja.
Da sind ja auch Autoren gewesen.
Man hat so eine kleine Autorenmeile und die Autoren sind aber in Anführungsstrichen keine wirklichen Berühmtheiten oder so. Also da ist halt kein Bernhard Henn.
Nee.
Also vielleicht ist er da rumgewandert privat.
Tom Finn war da.
Oh, schade, habe ich nicht gesehen.
Als wir rausgegangen sind am Eingang.
Scheiße, bin ich dran vorbeigelaufen.
Tja. Ja,
schade. Okay. Der ist ein cooler Typ.
Ja, da war ein Gespräch, den wollte ich jetzt nicht unterbrechen.
Ja, gut, okay. Dann hätte ich nicht gestört.
Also es sind eher so self-published Autoren.
Ja.
Ja.
Durch Hobby oder durch irgendeine, was war das, eine Pen and Paper Runde angefangen?
Genau, die haben die Pen and Paper Runde gehabt und haben nach einem Jahr Spielzeit einen Gruppenwipeout gehabt.
Ja.
Und war irgendwie so traurig und dann wurde die Geschichte quasi festgehalten und dann nochmal umgeschrieben und dann quasi als Roman rausgebracht. Das fand ich schon ziemlich cool.
Genau. Ja, das war schon, das klang auch wirklich gut und ich bin mal gespannt. Das kann man ja auch digital lesen, ne? Also
genau, ich habe zwei, drei habe ich mir da mitgenommen.
Wir verlinken euch so viel wie wir können. Also alles, was wir irgendwie finden, was wir irgendwie rauskriegen. Genau, und da waren noch super nette Autorin da, die hatte so ein bisschen, das ging so in so ein 1930er Fantasy.
1930er Fantasy, und es war eher so eine Thief Story, sag ich jetzt.
Ja.
Ja. Fand ich.
So ein bisschen Held wider Willen, ne?
Held wider Willen,
aber so reingezogen durch.
So ein bisschen Bad Guy halt.
Genau.
Ich sag mal, wie hat sie gesagt, am Tag Mechaniker, am
In der Nacht.
In der Nacht quasi der Schatten, der die Nacht durchflattert und in irgendwelche fremden Fenster einsteigt und Dinge mitnimmt.
Genau.
Ja. Und dann, also,
ja.
Das
klang schon ganz spannend. Verlinken wir euch auch.
Ja.
Genau. Ja, ansonsten waren da noch viele, also wir waren bei weitem nicht die einzigen Podcaster vor Ort.
Nee, war wirklich, ich glaube, vier Podcasts sind da irgendwie so
genau.
mitgekriegt.
Genau, Grüße gehen raus an den Steam-Tinker,
ja,
der genau, war da, der Mirko. Dann Vorteil,
ja.
Den Kollegen haben wir auch noch mal kurz getroffen.
Die Kollegen mit dem Tabletop-Podcast.
Ja, mit der Ente.
Ente.
PNP-Podcast. Die machen Live-Let's Plays, verlinken wir euch auch. Genau. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und werden sicherlich mittelfristig auch nochmal das ein oder andere Interview einstreuen können. Denke
ich mal. Sicherheit.
Oder die ein oder andere Kooperation. Da könnt ihr euch noch auf einige Sachen freuen, glaube ich.
Und ich bin auch so gespannt, wie dieses PNP mit dem Film wird.
Ach, genau, wir waren beim Lenz. Der Lenz
von Verlag.
Der Lenz, genau.
Der Lenz.
Alexander Lenz.
Orga von den namenlosen Tagen.
Genau.
Sieger.
Mhm.
Der hat, ich glaube, drei oder vier Rollenspiele mittlerweile rausgebracht, im eigenen
genau.
Verlag mehr oder weniger.
Ja.
Genau. Das, also, ich sag's jetzt mal so, das habe ich Ihnen aber auch so gesagt. Das eine Rollenspiel, ich glaube, da hing sein Herz ein bisschen dran, das war sehr hart historisch.
Ja, 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 das ist so ein, das ist ein totaler Heartbreaker für
das
ihn.
Das ist so, was würdest du, also was würde passieren, wenn du quasi in einem Kloster leben würdest und du wirst gerade belagert?
Ja.
Und wie lange würdest du durchhalten? Was würdest du machen? Was würdest du
erleben? Ja, ja.
Bla, bla, bla.
Es und spielt halt im 100-jährigen Krieg, ne? Und, ja.
Und ich sagte nur zu ihm, ich weiß nicht, ob ich das erleben möchte.
Ja.
Ja, musst du ja nicht. Ich gebe dir ja nur das Werkzeug. Ja, aber ich möchte es gar nicht benutzen. und warum das eine Qualität ist, mit einem Lächeln sagt er mir, alles klar, wir gehen mal kurz eine Seite weiter.
Richtig.
Hier. Ja. Hier genau. Kannst du Untote spielen genau. Und kannst Seelen suchen und bla und so.
Der Lenz ist ein super Verkäufer.
Man darf ja angebissen, habe ich gesagt, Untote spielen.
Ja.
Er macht ja auch auf den namenlosen Tagen macht er ja auch die Verlosung. Ne? Also da ist er wirklich klasse. Das ist eine totale Rampensau.
Ja.
Im positiven Sinne. Ne? Also den kannst du wirklich auf eine Bühne stellen und dann legt er los. Das ist super. Also namenlose Tage dieses Jahr am letzten Septemberwochenende.
Mit Wolfgang Hohlbein.
Mit Wolfgang Hohlbein, genau. Und was?
Und Kai Meier.
Und Kai Meier, genau. Genau, der hat Faustus geschrieben. Faustus geschrieben zum Beispiel, genau. Ist das 20-Jährige.
Ja, stimmt.
20-jähriges Jubiläum, namenlose Tage. Ja, genau, 20-Jähriges und dann damit auch, glaube ich, 40. Veranstaltung oder sowas. Die machen jetzt zweimal im Jahr.
Ja.
Genau. Ich denke im September, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn es nichts dazwischen kommt, dass ich da hinfahre. Mindestens an einem Tag. In Sieke, ja, vielleicht finde ich noch Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist auch, die sind auch mittlerweile umgezogen. Die haben
in der Schule sind die jetzt,
ja. Ja, die haben ihren alten Veranstaltungsort quasi gesprengt. Die mussten ja zu ihrem Jugendhaus irgendwann nochmal den angrenzenden Kindergarten dazu nehmen, weil sie nicht mehr genug Räume hatten. Und als dann die 500 überschritten wurden, haben sich einfach die Kapazitäten verändert und dann haben sie halt einen neuen Veranstaltungsort gesucht und haben den auch gefunden, sind jetzt in der Schule.
Genau.
Ja, macht ja der Nordkorn genauso. Ne? Der Nordkorn ist in der Gebrüder Grimm-Schule momentan, war davor auch, ich weiß gerade gar nicht, wie die Schule in Horn hieß, war davor im Hamburghaus. Auch die Geschichte des Umzugs, ne? Genau.
Aber es hat sich super etabliert in der Schule, wo sie jetzt
total.
Sind.
Ja, ich
das Gelände ist klasse.
Ich finde es echt super.
Also das ist richtig gut.
Zugewinn.
Ja.
Das Einzige, was ich jetzt, also wenn man jetzt so ein bisschen meckern kann, muss, wenn das Wetter wie dieses Wochenende halt nicht mitspielt.
Ja.
Aber das hast du halt immer, wenn du Außenareal hast, ne?
Klar.
Aber ja. Dann hast du halt echt reingeschissen. Also das ist dann halt echt Mist.
Ist halt ja? Vor allen Dingen, ein bisschen schwierig, dadurch, dass viele Händler und Verlage halt auch in Zelten, in großen Zelten draußen sind, also in wirklich großen Zelten, ja. Hast du halt bei schlechtem Wetter wirklich auch ein paar Probleme, die du nicht hättest, wenn alle Händler drin wären. Also ich erinnere mich da an Szenen aus der letzten Location. Ne, ich sagte schon vorhin, in der Mitte entspringt ein Fluss.
Ja.
Ne, wo wir dann buchstäblich einen kleinen Bach durchs Zelt laufen hatten. Ne? immerhin stehen die Zelte jetzt auf anderem Untergrund. Und,
das ist immer noch Wiese, ne? Aber es kann halt absickern.
Genau. Ist immer noch nicht ideal. Es ist halt vor allen Dingen gerade mit Büchern dann das Problem, wenn es regnet und dann heiß wird. Weil dann hast du halt einen unglaublichen Wasserdampf im Zelt. Ist halt nicht geil, ne? Also ich erinnere mich daran, dass dann irgendwie das eine Jahr auch Bücher einen Wasserschaden hatten. Das war,
ja, ich weiß, da war
genau.
Ich dabei.
Ja, genau. Du hast normalerweise hast du dann ja große Tische und dahinter irgendwie Bierbänke oder sowas im Stand und dann hast du halt den Backstocker halt unter den Bänken, in Kisten unter den Bänken normalerweise.
Ja.
Ne, und wir mussten alles irgendwie hochstellen, es war aber nicht genug Fläche, um Sachen hochzustellen. Das war katastrophal, ne? Aber oder du hast es halt, ne? Das sind dann halt, also Nordcon-Wetter ist immer entweder 30 Grad plus und die Sonne ins Gesicht. Oder du hast schüttenden Regen. Dieses Jahr war wieder ein Regenwetter. Vorletztes Jahr auch.
Da muss ja jetzt wieder Sonne kommen.
Genau. Es ist halt so, Nordkornwetter ist immer Nordkornwetter.
Ich bin auch noch, da wart ihr ja auch dabei, bei dem einen Stand, wo wir noch meinten, das Artwork sieht richtig toll aus.
Ja.
Mit den taumelnden Welten.
In der Seitenhalle, ne?
Genau, da habe ich den auch noch mal ganz kurz gefragt, was da so hintersteckt. Und in Rom ist das wohl ein Universum dafür, oder ein Regelwerk dafür gedacht, dass man verschiedene Genres mitspielen kann. Also das ist ein Regelwerk und dann kannst du zum Beispiel ins Sci-Fi gehen oder ins High-Fantasy gehen.
Ja.
Und, so ist das dann quasi aufgebaut. Das ist halt so, du hast das Regelwerk und in den Genrebüchern, halt im City Fantasy, da sind dann auch die Charaktere da drin. Klassen oder das weiß ich jetzt nicht, so genau habe ich das nicht eng geschaut. Es gibt auf jeden Fall ein Schnellstarter.
Okay.
Da habe ich mir jetzt nämlich die Karte mitgenommen. Das können wir dann gerne auch nochmal verlinken. Und weil das wollte ich mal, anspielen. Ich wollte ein bisschen, wie sie das spielt.
Ja, gut.
Weil es auch nicht so die Standardwürfel immer ein W20 oder irgendwas ist, sondern es sind eher andere Würfel, die man da benutzen muss. Und ich dachte mir so, es kann vielleicht ganz interessant sein, wenn du ein Regelwerk hast und darauf dann sagst, hey, jetzt habe ich aber irgendwie keine Lust mehr auf High Fantasy, jetzt möchte ich beim gleichen Regelwerk, weil es einfach ist, bleiben, aber in einem anderen Setting. Und das war auch die Idee.
Das klassische Universal.
Also das hat er nämlich quasi so gesagt. Das ist halt tatsächlich so, ne? Die Charaktere, es gibt immer nur so drei Level gerade oder irgendwie sowas.
Okay.
Dann ist es quasi, also es ist tatsächlich wie so Kurzspiele, Kurzabenteuer, maximal so. Bis, so gesehen, ich sag jetzt mal, ist Level 3, es hat nicht Level 3 geheißen.
Ja.
Und dann baust du dir einen neuen Charakter oder gehst halt in ein anderes Setting rein.
Okay.
Also dafür ist es eher gedacht.
Also eher für nicht kein Kampagnenspiel, sondern eher so über.
Okay, das klingt ja auch immer spannend.
Also so ich hätte jetzt fast gesagt, wenn man so diese klassischen Serien kennt, die so 24 Episoden haben, das ist dann eher so ein 8-Episoden-Ding. Weißt du, so?
Ja. Kurzserie und dann ist aber auch durch und dann kommt das nächste. Ja,
also da bin ich mal gespannt. Da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen in den Schnellstarter.
Mhm.
Mal gucken, wie das da ist.
Ja, damit hat er sich eine Lücke gesucht, die quasi noch nicht so richtig gefüllt ist. Ne? Ja. Die meisten Universalsysteme sind ja schon auch ein bisschen komplexer. Ich denke so an Savage Worlds zum Beispiel.
Ja, das hat sich halt auch irgendwie verschlimmert, finde ich.
Ja.
Und dafür, dass es sie so verschlimmbessert hat, finde ich immer noch nicht so richtig, dass es so richtig funktioniert. Macht mich irgendwie nicht so glücklich, das Savage Schwarz.
Da genau, gibt es sicherlich Leute, die dir da hart widersprechen würden. Es soll ja Menschen geben, die Savage Worlds für das Universalheilungsmittel aller Rollenspieler halten. Ich bin da immer so ein bisschen zügig, weil ich mag es. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Glaube aber, dass die Regeln eines Rollenspiels ganz stark deinen Spielstil beeinflussen. Und wenn du jedes Szenario oder jede Welt mit dem gleichen Stil spielen willst, ist das ja okay, völlig legitim. Ja? Aber bestimmte andere Systeme bilden halt andere Welten oder andere Spielstile besser ab. So. Und,
ich finde halt manche Regelmechaniken schlecht.
Mhm.
Und viele, viele Regeln fehlen mir eigentlich. Also ich hätte gerne mehr Varianz. Also manche Sachen sind auch einfach nicht gut durchdacht.
Ja.
Also, aber das ist ein Thema für irgendwann mal.
Ja, natürlich, genau. Ne, also das ist eben immer genau das Ding. Ne, der Universalschlüssel, das Universalsystem ist eben auch genau das. Es ist halt mittelmäßig in allem.
Ja.
So.
Ja, ja.
Ne, es kann bestimmt auch irgendetwas verdammt gut. Also Savage Worlds zum Beispiel kannst du klasse für so Action-Abenteuer benutzen.
Wo du gerade so universal sagst, da hatte ich glaube, Tini, du kanntest sowas gar nicht, ne? Universalabenteuer, oder?
Nee, irgendwie war ich da.
Das war cool, weil ich glaube, Michel, für uns sind Universalabenteuer aus der Vergangenheit natürlich
total Standard. Klar. Ja, in den Fansigns waren dann auch Abenteuer drin, die waren systemagnostisch quasi, ne?
Ja.
Ja, da waren dann auch gar keine Gegnerwerte drin, sondern ein Goblin ist halt ein Goblin. Und wenn, keine Ahnung, 10 Goblins zu stark sind in deinem Spiel, dann nimm halt 5.
Wir haben in Braunschweig haben wir übrigens einen Verlag, den es immer noch gibt.
Ja.
Der bringt nur Universalabenteuer raus.
Ja. Welcher ist das?
Schick uns in die Show Notes. Ich weiß das nur, weil mein Jugendtrainer der Verlagsinhaber ist.
Ah, okay. Ja, ich verstehe. Nee, aber das ist schon total cool, weil du mit Universalabenteuern kannst, sagen wir uns mal ganz ehrlich, die meisten Fantasy-Sachen sind schon so ein bisschen generisch. Ne?
Ja.
Also, und ich sag mal, wenn du so einen Rahmen für ein Abenteuer hast, kannst du das ja weltenspezifisch auch anpassen.
Ja.
Wir haben im System Matters Zelt haben wir quasi gesehen, dass die 5 Bände als Universal OSR-Rollenspieler haben. Also OSR funktioniert ja dann auch mit D&D. Ja,
ja, zum Beispiel.
Das finde ich schon ziemlich cool. Und D&D ist halt groß genug, dass du sagst, ja, die Ecke passt jetzt hier hin mit kleinen Anpassungen und dann spielen wir halt das Abenteuer.
Richtig.
Finde ich halt eine coole Nummer.
Genau.
Ja?
Ne, also die Frage ist bei manchen Abenteuern, in wie viel Lore muss da wirklich, wirklich rein? So, und keine Ahnung, wenn dann da drin steht, ja, das ist irgendwie der Tempel irgendeines Todesgottes, denkt euch aus, ist mir egal.
Ja.
Dann ist das der Tempel irgendeines Todesgottes. Und in den meisten Fantasy-Welten, D&D-Welten, ist es ja auch so, dass du ohne Probleme noch irgendeinen kleinen lokalen Gott einfügen kannst.
Ja.
Oder sowas, ja?
Bei
D&D. Tausche den Namen aus, ne?
Ja, tausche jeden Namen aus, genau. Na? Also es funktioniert schon ziemlich cool.
Ja, aber es wird halt so nicht untergegangen. Also jetzt waren es immer so Abenteuer, die dann direkt explizit für 5e oder irgendwas geschrieben, ne? Also wo ich dachte, okay, gut, das verständlich. Und dann habe ich halt diese kleinen Bücher gesehen und die waren auch so vom Artwork und so, habe ich halt auch irgendwie angesprochen und auch von der Story hinten war voll süß und ich weiß, hä, aber da sind irgendwie kaum Werte drin, wie was wo.
Ja.
Und dann hat Michael erzählt so, ja. Universal,
ja.
Das Ananas, kannst du auch alles draufpacken. Und so, das
genau.
Ist echt ziemlich cool.
Genau.
Ja.
Dann kannst du auch einfach nur, wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der zwar fantasiereich ist, aber absolut keine Lust hat, sich irgendwie ein Regelsystem auszudenken, kannst du auch einfach dein Setting irgendwie zu Papier bringen und sagen, hey Leute, wenn ihr Lust habt, hier habt ihr ein Setting, hier habt ihr ein bisschen Umgebung, hier habt ihr so ein bisschen Beschreibung, hier habt ihr grob gebrochen, wo es gehen soll.
Genau.
Und dann könnt ihr es an eure Welt anpassen. Das finde ich eigentlich super.
Ja.
Das finde ich eigentlich super.
Also, das fehlt noch, so ein Buch mit 100 Abenteuerideen oder so. 100 Seiten oder 200 Seiten.
Aber gibt es.
Okay. Ja, hast du, gibt es.
Ich weiß.
Auch da sind wir bei System Matters.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel das Dungeon ABC.
Ja.
Wo du quasi auf jeder Seite zu jedem Buchstaben dann Aufhänger davon hast.
Ja.
Was man damit machen könnte und das als Aufhänger für den Dungeon nehmen könnte.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel A wie der Altar.
Ah, für Altar.
So,
ja.
Also cool. Die haben da schon, was das angeht, coolen Kram.
Mhm.
Dann waren wir bei unseren Freunden vom Uhrwerk Verlag. Die haben dann die Mirror Noir neu aufgelegten Sachen.
Mhm.
Das sah schon schick aus, ne?
Ja.
Mirror Noir, genau, neu aufgelegt mit
Die
5E-Regeln. Aha.
Unter der 11-Lizenz.
Ja. Also, ne, wurde auch langsam mal Zeit und ja, geht auch ganz gut weg, ne?
Ich glaube, da war Bewegung drin.
Ja, da war Bewegung drin.
Also ich hatte immer wieder keinen Plan, weil ich absolut immer noch nicht DSA gespielt habe.
Macht doch nicht.
Außerdem.
Kein Plan, was das für eine Welt war, müsst ihr natürlich wieder fragen.
Ja.
Ja, aber ist doch nicht schlimm, oder?
Genau. Nee. Genau. Uhrwerk Verlag, außerdem. Dragonbane hast du dir gleich geholt, sehr geil.
Ich habe gleich die Box geholt.
Genau. Und, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr auch auf Gamefound gehen. Verlinken wir
genau, auch. Stimmt.
Und könnt die Second Edition von Star Trek Adventures backen.
Ja.
Backen. Genau. Und mal gucken, wie das so wird.
Ja.
Und,
bin ich total gespannt.
Ja, da glaube ich, gibt es momentan auch so ein paar Sonderangebote beim Uhrwerk Verlag, was so die alten Sachen angeht. Das heißt, wenn ihr da Fans seid, dann könnt ihr euch da ausstatten, im Grunde genommen.
Vielleicht sogar zu reduzierten Preisen, man weiß.
Genau. Ne? Greif zu, es wird nicht nachproduziert. Das sollte man dazu wissen.
Man kann ja seine Sammlung noch komplementieren. Ja.
Korrekt, so sieht das aus.
Ach, was mir noch einfällt, Split Up, ne? Da hat er jetzt ja ein neues...
Don't Split Up. Heinrich Tüffers hat
ja.
Genau. Da hat er jetzt ein neues... Ist das ein Setting? Ja, ne? Neues Setting. Das
ist quasi eine Erweiterung.
Ah.
Oder ein Setting, wie auch immer.
Ja.
Mit dem, wo man auf Reisen geht quasi. Das ist on the road.
Ich muss das, wir wollen das mal kurz aufbröseln.
Ja.
Auf der ersten Spiel hatten wir mit ihm gesprochen und da hat er uns das Projekt erzählt. Das war damals im Kickstarter... Game, Found, was auch immer.
Crowdfunding
halt. Und es ging im Grunde genommen darum, es ist ein Rollenspiel mit visuellen Elementen und Karten. Also ich nenne es mal vorsichtig ein Rollenspiel Light. Ja,
das kommt ganz gut hin, glaube ich.
Wo du Szenarien spielst, die jeder, der so die klassischen Slasher-Spiele kennt oder Slasher-Filme kennt, nachspielen kann. Und es gibt auch klischeemäßig Stereotypen, die ihr als Charaktere verwendet. Ja?
Genau.
Denkt halt so an die Freddy Krügers, Jasons und.
Die Prom Queen!
Ja? Und dann gibt es natürlich, keine Ahnung, das Rocker Girl oder den Rocker und den Nerd und wie auch immer. Und dann könnt ihr das spielen. Davon hatten wir jetzt die Box und alles gesehen und die ersten Dummies und auch die ersten fertigen Sachen. Wird ausgesendet Juli, August. Und dazu, und das ist das, was du meintest, Limitini, dazu gibt es eine Erweiterung jetzt.
Uiuiui.
Ja.
Nämlich eine Roadmap.
Holt mich ab.
Ja,
es gibt jetzt quasi eine Road. Also du kannst quasi eine Route fahren und quasi zum Roadkill werden.
Nice.
Wenn ich da so an Jeepers Creepers oder an Chainsaw Massacre, Pilze.
Was? Eis. Eine Gruppe Teenager im Auto auf dem Weg durch einen dunklen Wald? Was kann denn da schief gehen?
Was kann da schief gehen?
Hervorragend.
Ich sage, dass man nicht zwangsläufig sterben muss, sondern es eher dann so enden kann, dass dieser Roadtrip halt einfach so in Anführungsstrichen beschissensten deines Lebens wird.
Ja.
Also, dass die Laune so tief sinkt und dann so.
Ist ja auch okay, wenn einer überlebt.
Ja, ja. Kommen wir übrigens bei der Obstscheune vorbei. Ist doch nur ein bisschen mehr als eine halbe Stunde von.
Ja.
Ja, okay. Ja, von tatsächlich vom Nordpol selbst ist es knapp eine Stunde. Okay. Jetzt habe ich es mir gemerkt.
Also überall so ein bisschen was Neues. Mir fehlte, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber
ja,
mir fehlte so ein bisschen das Highlight. Hat aber auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich zum Beispiel, so Eat the Rich wusste ich ja vorher, dass es kommt. Das könnte, hätte vielleicht mal ein Highlight sein können. Ja.
Ja, ich glaube, hättest du es da entdeckt, dann wäre das dein Highlight gewesen. Es
genau.
Sieht auch schon geil aus. Es sieht also wirklich geil aus. Ja, ja. Das ist geil, ne? Richtig also geiles Artwork. Ich freue mich schon drauf, es zu Hause nachher auszupacken.
Ja.
Genau. Tetendorf-Eppensen heißt übrigens die Ortschaft, in der sich die Obstscheune befindet. Das ist eine persönliche Empfehlung von mir.
An der B4 kurz vor Uelzen.
Genau.
Okay, back to topic.
Ja, das, genau, wir sind weiterhin auf der Straße unterwegs. Das ist the Road from Nordcon. Und was würdet ihr sagen, würdet ihr Leuten empfehlen, die das erste Mal auf den Nordcon fahren?
Regenschirm und Sonnencreme.
Ja, beides.
Ja, klar. Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, ich würde sagen, wirklich mal das Programm durchlesen.
Ja.
Weil da gab es auch Programmpunkte, wo ich echt gedacht hatte, wow, krass. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Mhm. Ist ganz cool. Also sollte man doch mal sich zu Gemüte ziehen,
ja,
bevor man sich komplett in den Wahnsinn der Konsum.
Ja.
Also ich glaube, du kannst tatsächlich auf die Nordcon gehen und in Anführungsstrichen nur Geld dabei haben.
Mhm. Ja.
Weil,
und dann nicht mehr?
Und ja, dann halt nicht mehr. Ne? Aber die Nordcon holt meines Erachtens alle ab, die irgendwie Bock auf irgendwie Nerdtum haben. Das heißt,
genau, musst,
wenn du sagst, oh, ey, Rollenspiel, das ist halt nichts für mich. Ja, spiel Tabletop, spiel Brettspiel, geh in eine Lesung rein, mach einen Workshop für historischen Tanz, mach
genau, wenn irgendwas. Du, und wenn du sagst, ich brauche Bewegung, dann jag Zombies.
Ja, jag Zombies.
Geh zum Lauf,
genau, spiel Jugger.
Ja.
Du kannst, also, es gibt, kannst Sport machen auf dem Nordcon.
Ist auch geil, ne?
Ja.
Es fühlt sich so falsch an.
Ja, 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 ne? Also wenn man so das Klischee des Rollenspiels vor Augen hat, fühlt sich das falsch an. Aber tatsächlich ist das, geht das alles sehr, sehr gut konform. Das ist wirklich, ich glaube, also von, für groß und klein, also tatsächlich sind auch, finde ich, auch die Altersspanne auf dem Nordcon immer wieder faszinierend weit.
Ja, total.
Also findest von, keine Ahnung, kleinen Kindern bis Leuten mit Rollator eigentlich alles.
Ja, also waren einige ältere Herrschaften auch dabei.
Ja.
Fand ich immer bewundernd. Finde ich immer schön, wenn man, wenn man
dann auch
ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht,
ne,
und aufgeschlossen ist. Die haben ganz, ganz entspannt geguckt, als die Space Hawks gespielt haben.
Ja. Genau.
Genau.
Das ist schön zu sehen, dass das Spiel ein Hobby ist, das wirklich alle miteinander verbinden kann.
Ja.
Über Kulturgrenzen, Altersgrenzen hinaus kannst du mit Menschen an einem Spieltisch sitzen und gemeinsam ein Spiel finden. Und ich denke, dass wirklich für jeden Geschmack irgendein Spiel dabei ist. Und gerade auf dem Nordcon sage ich selbst für die Leute, die keinen Bock haben, am Tisch zu sitzen und ein Spiel zu spielen, du findest da irgendwas.
Irgendwas findest du immer.
Ja. Es wird jetzt vielleicht für den absoluten Fußball-Ultra nicht die Veranstaltung sein.
Nee.
Wenn, ne, sag ich mal, wenn Fußball dann einziges Thema ist, ja, dann musst du halt gucken, vielleicht gibt es ja ein Fußball-Brettspiel.
Mit Sicherheit wird es das sogar geben.
Ja. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist, man kann auch als Nicht-Rollenspieler verdammt gut auf den Nordcon gehen, ohne dass man da völlig von irgendwie Klischees erschlagen wird. So. Ne? Es ist eine super schöne Veranstaltung und für die Größe der Veranstaltung und gerade an diesem Ort auch, läuft sich das auch so ein bisschen auseinander. Du rennst dir nicht über die Füße.
Ja, ja, total. Es ist total wuselig, aber schön. Also es hat halt nicht so einen, nicht so einen Messecharakter, wo du dir auf die Füße stehst. Ausnahme da vielleicht.
Ja, die engen, genau. Ja, da liegt es aber auch daran, dass sie wirklich wenig Platz zwischen den Tischen haben. Ne?
Ja. Ist, wobei, da muss ich jetzt kurz sagen, das fand ich so ein bisschen schade, weil teilweise Zelte umgenutzt, nicht nur umgenutzt, also wirklich einfach, da standen Zelt, Tische drin und alles, aber da fand nichts drin statt.
Genau.
Das fand ich so ein bisschen komisch.
Ja. Das waren, glaube ich, extra Zelte für weitere Spielrunden.
Es stand halt auch kein Schild und nichts, ne?
Nee.
Also wenn man da zum Beispiel dann noch einen weiteren Händler reingepackt hätte, hätte der sich mit Sicherheit gefreut und die Leute auch.
Das denke ich auch.
Ja. Also das hätte ich schon cool gefunden. Ja. Weil, also egal in welchen der großen Zelte wir waren, ich bin nachher aber einfach raus.
Ja, es wird halt auch einfach wirklich warm in diesen Zelten. Es ist halt einfach Nordkon.
Kannst du halt auch nicht gucken.
Ist halt Ende Frühling, Anfang Sommer, ne? Das ist Wetter wild. Genau, du hast nicht die Ruhe.
Ja.
Ja. Du kannst reingehen, was kaufen und dann gehst du aber auch schnell wieder raus. Weil, genau. Ja. Ist halt so.
Ja, muss ja aber nicht so bleiben.
So. Nee. Ja. Könnte man so als Kritik an die Veranstalter nochmal weitergeben.
Ja. Ansonsten, was ich sehr positiv erwähnen muss, ist Verpflegung.
Total super.
Also fand halt einfach solides Essen. Egal ob du Bratwurst mit Fleisch, ohne Fleisch haben willst.
3 Euro für Wurst und Brot finde ich angemessen.
3 Euro finde ich voll gut. Ne?
Ja.
Also das ist echt fair. Warmes Essen liegt so bei 5-6 Euro.
Ja.
Auch einfach gut.
Kriegst du eine Mahlzeit für 5 Euro.
Warm macht satt. Ne? Ja. Ein Stück Kuchen 2 Euro.
Genau.
Eintritt fürs Wochenende ist übrigens ein 10er, wenn du ein normaler Gast bist. Gewandelt kriegst du nochmal einen Bonus.
5 Euro für Gewandelte, genau.
Das finde ich auch wirklich gut.
Ja.
Nutzen auch viele, das finde ich auch sehr schön.
Ja.
Ja, das macht es halt ein bisschen runter, ne?
Genau, es ist nicht so, dass dann einfach ein Angebot ist und keiner nutzt das, wenn man sich unwohl fühlt oder sowas, kann ja auch sein.
Ja, ja.
Und nein, es ist tatsächlich so, dass es dort wird und dadurch macht es wirklich Spaß. Du hast dann auch einfach mal
eine
Suche, du hast was zum Gucken.
Genau, sorgt für Ambiente.
Oder fragst du die Leute, hey, was ist denn das? Das sieht voll toll aus. Oder du erkennst vielleicht sogar noch mal wieder, wenn da
Beim Park-Cosplayer waren da.
Ja, und auch richtig cool. Also auch richtig, richtig gute Kostüme. Und ich denke, das sorgt einfach auch zur Atmosphäre.
Ja.
Das sorgt für gute Atmosphäre.
Ja.
Genau.
Man kann auch manchmal einfach sitzen und gucken.
Ja.
Sitzen und gucken. Ich will einfach nur hier sitzen.
Ja. Was ich ein bisschen schade fand, aber das hat halt indirekt, das hat halt nichts mit der Con an sich zu tun, dass die wird und irgendwelche Gründe mit den Veranstaltern, mit den Ausstellern gehabt haben.
Mhm.
Es waren einige Aussteller halt angekündigt, die nicht da waren, beziehungsweise quasi nicht merkbar da waren. Also als Beispiel Pegasus war
in
den letzten Jahren immer mit eigenem Zelt da. Pegasus stand als Aussteller da. Die hatten zwar auch ein eigenes Zelt, aber da waren halt nur Tische drin zum Spielen für Brettspieler und Co. Ansonsten war da nichts. Also gerade wenn ich überlege, die haben ja eigentlich gerade ganz coole Lizenzen.
Ja.
Und total. Hauen ja jetzt auch Midgard raus.
Richtig, ne? Da hätte man
mal echt eine coole Offensive machen können. Das hätte ich mir gewünscht.
Ja. Ulysses war auch nicht sonderlich vertreten.
Ulysses war gar nicht da.
Nee, der Würfelmeister war da. Ne?
Der ist ja nicht mehr Ulysses, das war ja früher mal.
Ja, genau.
Also Ulysses hatte keinen Stand.
Nee.
Dann unser lieber Freund von Dragonpulp, der war angemeldet, aber der war nicht da.
Stimmt, der war
also,
nicht da.
Ja. Wenn ich dich übersehen habe, es tut mir unfassbar leid, aber ich habe dich gesucht.
Ja, genau. Dieseldrachen waren nicht da.
Ja, genau.
Ja, habe ich auch nicht gesehen. Also wenn wir dich übersehen haben, dann Asche auf unser Haupt und so. Genau.
Und auf die Tomaten.
Ja, auf Asche auf meinen Tomaten. Ihr habt ja sicherlich dann auch die ganzen Displays gesehen von Tabletopern und so, ne? Also was da so aufgebaut war und die ganzen verschiedenen Spielebenen. Wie fandet ihr das? Die Tabletop-Matte?
Ich hab das nicht so richtig beachtet.
Ja.
Ich fand's beeindruckend, ich fand's cool.
Also was ich ziemlich cool fand, die haben also quasi die Haupthalle ist eine kleine Sporthalle.
Ja.
Und in der Zwischenseite, da ist also wo die Umkleiden sind.
Genau.
Da haben die eine Malhalle draus gemacht.
Richtig geil.
Das heißt, du hast Leute, die malen können und die zeigen dir für, ich glaube, das hat nicht mal Geld gekostet, wie du malen kannst. Das heißt, kriegst einen kostenlosen Workshop
Und
ich habe da auch viele Kids gesehen, was ich total geil fand. Ja.
Ja.
Und du kannst halt einfach Minis bemalen. Das ist ein cooles Hobby.
Total cool. Wo wir gerade beim Malen sind, unsere Freunde aus Hannover haben da ja auch berichtet, dass im Fantasy Inn gemeinsame Malen noch wieder losgeht im Keller. Das heißt, da könnt ihr mal gucken, wann das genau ist. Das werden wir euch sicherlich auch irgendwie verlinken, wenn wir das finden.
Sehr gut besucht.
Genau, sehr gut besucht, genau. Also nicht garantiert, dass ihr da auch wirklich einen Platz kriegt, aber wenn ihr mal euch Tipps und Tricks abholen wollt, könnt ihr im Keller vom Fantasy Inn gucken, wann da die Maltermine sind.
Ja.
Ne? Also das ist dann auch mal das Miniatur bemalen, gemeinsame so ein Austausch. Sehr, sehr gut.
Machbar.
Ja.
Ist ja sehr beruhigend.
Ist so. Ist so.
Ja.
Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob es dieses Jahr eine Statistik gibt oder ob es die überhaupt noch gibt. Michael, es gab
eine
Statistik,
welche
Runden und so
gefunden
sind.
Genau, Spielrundenstatistik,
Weil, ich meine, es ist natürlich, also ich kann mich noch so an Zeiten erinnern, wo so auf dem Nordkorn-Wochenende 110, 130 Runden plus minus.
Ja, locker. Ja.
Da war ich viel Musik drinne. Und ich habe das Gefühl, aber bitte nicht. Wir waren ja auch effektiv jetzt gute 7 Stunden da.
Genau.
So, und von den guten 7 Stunden haben wir halt viel geredet, viel genetzwerkt. Ich finde, es gab wesentlich weniger Rollenspiele.
Das glaube ich auch.
Der Fokus ist, glaube ich, ein bisschen verrutscht.
Ja, ich glaube, das ist, dass das quasi die Bandbreite des Nordcon das nicht verdrängt, aber einfach auch dafür sorgt, dass die Leute auch ohne Rollenspielrunden genug zu tun haben.
Ja, das ist
so. Ne? Und man muss es halt auch mal so sagen, so eine Rollenspielrunde frisst ja auch mal 3 bis 5 Stunden.
Ja.
Ne? Und wir haben uns jetzt ja auch zum Beispiel bewusst dafür, statt für eine Rollenspielrunde, für eine 2 Stunden Rollenspielanführung entschieden. Also, ich kann es auch gut verstehen. Aber vielleicht wäre es auch cool, wenn es mehr Rollenspielrunden gibt. Das stimmt.
Na, aber auch da mal Shoutout an Verlage bzw. an Supporter.
Ja.
Die Runden, die da waren, die waren alle voll.
Ja.
Also ich glaube, man könnte ruhig noch ein bisschen mehr machen.
Genau.
Haben wir ja alle was von.
So sieht's aus.
Also ich habe auch vor 2 Jahren habe ich schon gesehen, dass nur ein einziger Pegasus-Supporter war.
Mann. Ja, der Nordkorn.
Einfach mehr Hilfe am Stand, damit die ihre Demo-Runden machen können.
Ja, die müssen
ja
erstmal überhaupt da sein. Also,
ich meine,
du bist, wie gesagt, gar nichts da. Ich habe kein einziges Verlagsshirt gesehen.
Ja, stimmt.
Also, das ist irgendwie so die Frage, ob Supporter überhaupt noch so richtig.
Ja. Ob das überhaupt noch so ein Ding ist, ne?
Ja.
So mit vielen Verlagsshirts und so, ja.
Ob die Verlage sich denken, wir haben unsere eigenen Cons, 2 Cons.
Also Ulysses mit Sicherheit.
Ja.
Also die
was
haben ja.
Was schade ist, ne? Weil ich leite natürlich auch so eine Con und die Leute, die geben sich echt Mühe, das ja auch irgendwie an den Mann zu bringen, und zwar alles. Und das steht dann nicht, wenn dann Verlage nicht so wesentlich bisher bestimmt stecken.
Und ich fand halt so in der Vergangenheit, wenn ich mal Supporterrunde mitgemacht habe. Ich empfand das immer halt so ein bisschen besonders.
Ja, ich meine, wir haben ja vor 2 Jahren eine Supporterrunde gespielt.
Genau,
Avatar, genau. Da haben wir beim Pegasus gespielt.
Das war sehr cool.
Das war sehr geil.
Ja.
Ne, also definitiv war jetzt nicht meine Kaufentscheidung, weil ich schon vorher hatte.
Ja, genau.
Aber ich fand es cool, das mal gespielt zu haben und das einfach mal ausprobiert zu haben.
Ja.
Von daher,
Was ich aber im Allgemeinen sagen muss, ich fand die Stimmung war wie immer so eine richtig schöne Nordkorn-Stimmung.
Total.
Es war irgendwie kein Arsch, es war irgendwie kein. Also ich wurde mehrfach angerempelt, weil Menschen.
Die war voll,
aber,
ja.
Aber gefühlt immer einmal mehr entschuldigt, dass es Zeit ist.
Ja.
Also es war einfach keiner da, der scheiße war.
Genau.
Also,
nee, tatsächlich total viele Leute, freundliche Gesichter, die sagen, hey, lange nicht gesehen.
Ja, genau.
Ne, freut sich ja immer, sich auch wiederzusehen. Und wenn man lange dabei ist, kennt man irgendwann auch viele Leute.
Ja.
Und freut sich auch immer wieder auf ein Wiedersehen.
Ja, oder alte Bekannte.
Ja. Also, ja, genau.
Du auch hier?
Du hier und nicht genau, in Hollywood. Ja, schön. Schön, schön. Immer wieder. Und für mich auch für nächstes Jahr schon quasi ein gesetzter Termin. Es ist ja auch so, dass wir grundsätzlich auch das Bodenspiele um den Nordkorn herum planen. Dass wir mit Absicht das Wochenende nicht ans Gleiche legen, weil wir eben auch dahin wollen und das nicht irgendwie in Konkurrenz stellen wollen.
Also ich hab ja noch so einen kleinen Mini-Plan. Ne? Mhm. Wenn wir, vielleicht schaffen wir das ja, dass wir nächstes Jahr mal wieder einen Podcast auf der Nordkorn machen.
Oh ja.
Wir haben Tini, da warst du noch gar nicht an Bord.
Ja.
Vor ein paar Jahren.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es waren 15 oder 16 Podcaster.
Ja.
Einen gemeinsamen Podcast gemacht.
Ja, das war richtig geil. Ja.
Das war richtig
gut. Das war richtig, richtig gut.
Und das hört sich so an, als ob das nicht sein kann, aber das war irgendwie so ein bisschen so eine Gesprächsrunde.
Ja.
Bloß halt über Rollenspiele.
Wir saßen in so einem Klassenzimmer.
Ja, tatsächlich.
Und das war so, das war richtig geil. Also das war richtig gut.
Wenn wir das nicht hinkriegen, dann aber wenigstens vielleicht mal so, dass man einen kleinen Rückzugort hat, wo man miteinander reden kann. Und dann einfach so einzelne Verlage mit einbeziehen.
Ja, die Podcaststube.
Die Podcaststube, ja.
Genau. Ja. Das Aufnahmestudio.
Genau, also sowas würde mir noch so ein bisschen vorstreben.
Ja. Genau, da kann ja unsere Community uns mal.
Können wir vorher die Orga mal anschreiben.
Ja, ja. Genau. Gebt uns doch mal Rückmeldung da draußen, ihr lieben Zuhörenden.
Habt ihr sowas Bock? Das wäre dann halt, das wäre halt keine Folge mit einem Verlag oder mit einem Publisher oder wie auch immer. Das wäre dann halt immer so eine 5-15 Minuten Geschichte.
Genau.
Weil mehr Zeit haben die auch nicht.
Nee, einfach mal so Updates und wie geht's uns gerade und was steht an.
Ja.
So quasi Kurzinterviews, aber konzentriert von einem von. Also. Mir gefällt die Idee, meldet uns zurück, gefällt sie euch auch.
Können wir mit Sicherheit was drehen.
Genau. So, Michel müde, Michel schlafen? Nein, natürlich nicht.
Matze müde, Matze schlafen.
Das wäre viel schlimmer. Nein, genau. genau, ich möchte gerne im Frieden und im Schlaf sterben, nicht schreiend wie der Beifahrer. Genau, wir sind auf dem Rückweg, werden hoffentlich dann in einer guten Bälde daheim sein. Es ist ja noch ein bisschen Strecke vor uns und aufgrund der Umleitung ja auch ein bisschen mehr Strecke, dann weniger Strecke, aber mehr Zeit. Ja. Genau.
Ja, Tini kann ja gleich noch aus den neuen Rollenspielbüchern uns vorlesen.
Ja, genau.
Wie man ein Zombie wird und wie man dann Helden tötet.
Ja.
Da hat er mich, ne?
Ja, da hat er letztlich, ne?
Ja, da können die Untote spielen.
Ich hab das übrigens.
Und dann hat er noch irgendwas gesagt und dann, und dann könnt ihr auch Helden töten. Nicht so Helden töten, wie ich dabei.
Ja. Ich habe das übrigens letztes Jahr schon bei ihm gekauft.
Ah, cool.
Ja. Der Lenz, ja, genau.
Ihr lieben Leute da draußen.
So sieht's aus.
Wir hoffen, der Bericht hat euch ein bisschen gefallen und wir haben euch ein bisschen in die positive Stimmung mitgenommen.
Ja. Jetzt habt ihr uns schon tatsächlich sehr, sehr lange zugehört heute.
Genau.
Aber für uns war es ein Schnipseln, für euch nicht.
Genau. Hoffentlich haben wir euch auch Lust gemacht, mal selbst zum Nordkorn zu fahren.
Ja,
tut das auf jeden Fall.
Definitiv ist eine Empfehlung.
Wenn ihr uns da seht,
dabei,
könnt ihr gerne mit uns reden.
Genau, ihr dürft uns ansprechen.
Wir mögen das. Vielleicht haben wir auch bald irgendwie sowas wie Merchandise.
Ja, wer also weiß.
Zumindest für uns.
Genau. Ja. Vielleicht haben wir irgendwie zumindest Dinge, an denen ihr uns dann erkennen könnt.
Ja, genau.
Ja, weil unsere zarten Stimmen werden wir ja nicht die ganze Zeit über den Platz verlauten lassen.
Ja.
Und so ist das. Gut, dann
schöne Zeit, spielt weiter.
Genau, auf ein weiteres Jahr und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
Tschüss.